Heute zu Gast OMR-Gründer Philipp Westermeier.
Da gab es eine Situation, da hatte ich eine Veranstaltung, den Peter Tschentscher getroffen, den Hamburger Bürgermeister, und den über die letzten Jahre ein, zwei Mal kennengelernt. Und dann sagte er auch: Mensch, hier, Herr Westermeier ist ja super mit OMR und dass Sie das hier machen und total cool. Kann ich Ihnen auch irgendwie helfen? Und klar, Hamburg unterstützt uns auch ein bisschen, aber er wollte das auch persönlich machen, was ich echt geil finde. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, so jetzt spontan, ja, Politiker vielleicht mal ansprechen oder wen bräuchten sie da so als Referenten und so. Und da habe ich gedacht, ja, so ein Elon Musk, den ist ja gar nicht so einfach ranzukommen. Ich dachte, ach, Elon Musk. Ja, das ist ja gut, dass Sie sagen, weil mit dem habe ich letzte Woche telefoniert.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
So, diese 300. Folge ist ja eigentlich die Folge, wo Sven Host ist, und gleich geht's auch los mit Sven als Host. Ich wollte trotzdem ganz kurz vorab auch nochmal Danke sagen, nicht nur an Sven, das sage ich gleich noch im Podcast, denn er ist seit der ersten Folge dabei, Stammgast. Wir haben die erste Folge gemeinsam gemacht vor fast 5 Jahren und ja, hat diese Reise mit mir gestartet und deswegen ja auch ein bisschen sozialen Druck aufgebaut. Bei LinkedIn kann man ja leider noch hören, wer ihm bei LinkedIn folgt. Googelt man nach Sven Schmidt Maschinensucher, dann werdet ihr das sehen, dass er jetzt aktiv geworden ist und hat dann da ja auch schon vor ein paar Wochen angefangen einzufordern, dass ich sein Gast bin in der 300. Folge. Also sehr gerne, geht jetzt gleich los. Aber ich wollte ganz kurz auch Danke sagen all denen, die das hier hören. Ja, das klingt immer so ein bisschen wie so eine Binse. Ja, danke allen Hörern. An der Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht, denn es hat mir wirklich fast ein neues Berufsleben ermöglicht. Ich habe unfassbare Begegnungen erlebt. Tolle Sachen dank dieses Podcasts, von, wie gesagt, Besuchen bei Dieter Bohlen und Til Schweiger, Treffen mit Models, alles, was man sich so vorstellt, was ich mir ehrlicherweise nicht vorgestellt habe und auch nicht angestrebt habe, was irgendwie jetzt ein bisschen Teil des Berufslebens geworden ist. Das klappt halt nur, weil hier sehr viele Leute zuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben ja eine Firma, hier leben auch recht viele Leute mittlerweile von, auch von dem Podcast direkt. Da arbeiten einige Leute. Super Audio-Producer, die seit Jahren hier dabei mithelfen, das Ding so zu machen, wie es ist. Bin ich extrem dankbar für. Sehr viel Leidenschaft von meinem ganzen Team fließt hier in diesen Podcast rein, und alleine ginge das nicht. Also in dem Sinne wirklich großen Dank, und ich werde auf jeden Fall weiter alles tun, dass das hier spannend bleibt und dass es hier gute Folgen gibt. Und ja, also wir bleiben am Ball, wir bleiben hungrig und hustlen weiter hier, um gute Podcasts zusammenzubekommen. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Liken, fürs Feedback. Viele geben mir auch Feedback. Und jetzt rein ins Gespräch mit Sven und mir. Auf geht's. Was?
Herzlich willkommen zum 300. Maschinensucher.de Podcast mit dem sozusagen Moderator außerhalb der Reihe und auch dem Gast außerhalb der Reihe, Philipp Westermeier. Und bevor sich jetzt die OMR-Hörer wundern, ob Maschinensucher sozusagen den Podcast von OMR gehackt hat, nein, wir befinden uns natürlich im 300. OMR-Podcast und diesmal der, für mich zumindest, der Hamburger des Jahres 2020, nicht als Gastgeber, sondern als Gast, Philipp. Und das hast du dir sozusagen ein bisschen selbst zuzuschreiben, denn du hast gesagt, ich solle mal LinkedIn testen, und dann habe ich sozusagen über LinkedIn die OMR-Hörer den Druck aufbauen lassen.
Ja, man muss dazu sagen, also dich hat ja schon seit Jahren, fordert dich ja schon die Twitter-Community. Ich kriege ja ständig Posts, wann kommt Sven Schmidt zu Twitter? Und da ich von dir wusste, dass das keine Option ist, habe ich dir dann irgendwann gesagt, probier mal LinkedIn aus, da geht gerade eher nämlich wirklich einiges. Ich habe da ja auch in den letzten Monaten mehr gemacht, und das Erste, was du dort tatsächlich zu tun hattest, war dann den sozialen Druck zu erhöhen. Aber okay, so ist es. Ich freue mich auch, 300. Podcast. Schieß los.
Und damit wir das jetzt demnächst zu jedem 100. Podcast machen können, Philipp als Gast, brauche ich natürlich noch mehr sozusagen LinkedIn-Kontakte. Ich glaube, der Philipp hat ja jetzt schon, wie viel, knapp 40.000?
Ja, kurz davor, ja.
Und ich stehe, glaube ich, bei 2.000. Also da ist noch ein langer, langer, langer Weg für mich. Daher jetzt nochmal Werbung in eigener Sache, bevor wir dann sozusagen zur Hauptspeise kommen, nämlich Philipp Westermeier. Werbung in eigener Sache. Bitte, liebe OMR-Hörer, vernetzt euch mit mir auf LinkedIn. Ich glaube, die Domain ist linkedin.com
Also einfach nach dir googeln.
Schrägstrich IN Schrägstrich Sven minus Schmidt mit DT minus Maschinensucher. So, und jetzt apropos LinkedIn, vielleicht zu Anfang, es gibt ja auch einen OMR-Gründer, der arbeitet bei LinkedIn und das ist ein unfairer Vorteil, oder?
Naja, also der Christian Bützer, der hat uns ja von Anfang an auch ein bisschen geholfen hier in Hamburg aus seinem damaligen Job heraus bei Adobe, das OMR-Festival damals, das ist die Konferenz damals zu machen und war dann lange Jahre bei Adobe, ist dann für Adobe in Silicon Valley gegangen und dann dort zu LinkedIn gewechselt und war auch mal fürs deutsche Produkt mitverantwortlich, glaube ich, aber das im Wesentlichen sagt er mir seit Jahren, seit er bei LinkedIn ist, ich soll da mehr posten und seit ein paar Monaten habe ich verstanden, was er meint. Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast.
Und ich sage ja immer, wenn mich Leute fragen, was ist das Besondere an OMR oder an den OMR-Gründern, sage ich immer ja. Die sehen alle aus, als wär sie, würden sie aus einem Boygroup-Casting kommen. Ja, alle irgendwie schlank, groß, gut aussehen, charismatisch. Das ist halt so, ihr kennt euch ja, glaube ich, von Gunnar und Ja. Bei Gunnar und Ja dürfen nur schöne Menschen arbeiten.
Ja, das ist, weiß ich nicht. Ich habe da damals irgendwie 3 Jahre da gemacht, weißt du ja. Als Assi, wir haben uns damals ja auch da kennengelernt. Also für alle, die das nicht wissen, ich habe ja 2 Jahre Assi da gemacht und dann noch ein paar Monate in so einer Investmentabteilung gearbeitet, wo Gunnar und Ja sich an einer Digitalfirma beteiligt hat. Und darf ich das erzählen, Sven?
Klar.
Da tauchten dann irgendwann Sven Schmidt und Daniel Grötzinger auf und stellten verwandt.de vor, so ein Stammbaum. Community habt ihr damals gemacht und wir hatten, bei Gunnar und Ja gab es ja damals Eltern, deswegen war das irgendwie ein sinnvoller Match vielleicht und dann haben wir da diskutiert. Ich weiß noch ganz genau, wie dann meine Chefin damals fragte, ja, wenn wir es jetzt machen wollten, wie ist denn so euer Timing und so, und da hast du sofort gesagt, okay, nächsten Mittwoch beim Notar oder so. Wo ich so dachte, okay, krass, der Typ weiß auf jeden Fall, was er will und hat mal auf jeden Fall richtig Druck oder richtig hier so Ehrgeiz und dann hat es am Ende nicht geklappt und Gunnar hat sich daran nicht beteiligt, aber ich glaube, das war jetzt auch kein Fehler, oder?
Nee, ich glaube, wir haben, also 2 Punkte. Zum einen, ich glaube, wir haben dann relativ schnell damals die Series A, die VC-Runde gemacht. Und ich glaube, ich rate ja eigentlich immer allen Gründern dazu, wenn sie die Möglichkeit haben, das mit einem Kapitalgeber zu machen, das zu tun, weil ich glaube, ein Stratege in der frühen Phase aus vielerlei Gründen ist meistens dann nicht der optimale Partner. Und ich glaube auch, dass Gruner und Ja sicherlich führend im Magazin-Print-Bereich auch damals halt nicht so schnell agieren kann wie ein Kapitalgeber. Ich glaube, das war damals der Hintergrund für die Entscheidung. Generell, du spielst es darauf an, dass verwandt.de, ich glaube, das ist ja dann zum Schluss, wir wollten daraus Family Social Networking machen. Das hat damals nicht funktioniert und ich glaube, das enge Stammbaum-Thema, das war jetzt nie so die Begeisterung, war da für nie vorhanden bei Daniel und mir. Wir haben die Firma dann ja an MyHeritage verkauft und das war jetzt für die beteiligten Geldgeber, war das in Ordnung, gerade weil sich MyHeritage sehr gut entwickelt hat und für uns auch. Ich glaube, für Gunnar und Ja wäre das ein solides Investment gewesen, gerade komparativ, aber da ist jetzt sicherlich kein Unicorn an Gunnar und Ja vorbeigezogen. Also alles halb so wild. Aber wieder zurückkommen, das hast du ja gekonnt abgelenkt zu dir. Ja, ich glaube dann, wir haben uns darüber kennengelernt und bei Gunnar und Ja durfte ich ja wegen meinem Aussehen nie arbeiten. Und haben uns dann, glaube ich, nochmal du hast immer, ich kann mich gar nicht so gut daran erinnern. Ich glaube, wir haben dann auf jeden Fall irgendwie die NBA-Finals damals mit Dirk Nowitzki, glaube ich, verfolgt und uns, glaube ich, wieder getroffen. Du sagst immer in so einer englischsprachigen Videothek. Also, das kann ich inhaltlich gut nachvollziehen, aber ich erinnere mich da gar nicht mehr an das initiale Treffen in dieser Videothek.
Doch, das weiß ich noch ganz genau. Das war so. Ich habe ja damals, als ich bei Gunnar raus bin, so eine Firma gemacht, Restplatzvermarktung, sage ich jetzt mal pauschal gesagt, Edyard hieß die, und du hattest damals so ein Online-Spiel am Ende und deswegen auch sehr viel Restplatz-Traffic, also Banner-Plätze und irgendwie, weiß nicht, habe ich das so ferne verfolgt und dann bei dir angerufen oder Mail geschrieben, Mensch, hier, wir brauchen dringend Restplätze, können wir dir einkaufen? Und dann sagst du irgendwie ein paar Straßen weiter. Und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen und dann haben wir mal so, weiß nicht, so ein Tag eingebaut damals, wie es immer so war, getestet und auf einmal eine Woche später gab es so eine Videothek, da konnte man sich englischsprachige Sachen ausleihen. Sowas gibt's ja heute nicht mehr. Und dann stand ich da abends irgendwie und wollte mir was holen, dann standest du da auch. Und dann dachte ich mir, okay, krass. Der Typ hat irgendwie so, dann haben wir uns über Fußball unterhalten und dann dauert es noch, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre weiter. Dann war ein NBA Finals und da hatte ich so eine kleine Wohnung. Mitten in so einem Wohnblock in Eimsbüttel und du warst dann nachts bei mir zum Finals gucken, wie nachts, weil es ging ja auch 2:30 oder 3 nachts, wenn dann das da in Dallas gespielt wurde und dann hast du da nachts rumgeschrien, das weiß ich noch ganz genau, als da irgendwelche nicht reingegangen sind, da so typisches Sven Schmidt-Manier voller Emotionen und ich dachte, scheiße, ey, morgen muss ich ja ausziehen. Aber okay, so war's da.
Ja, aber ich glaube, wenn man solche Geschichten erzählt, dann denken jetzt die Umehrhörer alle, Mensch, wie alt ist der Philipp? Was ist eine Videothek?
Ja, also daher,
ist schon, wenn man solche Geschichten erzählt als Berufsjugendlicher, da muss man aufpassen.
Ja, also okay, aber so, das ist die Wahrheit. Ja.
Da hört man aber auch raus, OMR gibt es jetzt nicht erst seit 3 Jahren, das OMR-Festival.
Nee, also seit 2011, ich glaube das allererste, damals in der Bucerius Law School, warst du auch schon dabei, weiß ich noch, legendäres Panel, damals mit Kolja Hebenstreit noch dabei, der dann irgendwann auch mit Delivery Hero unter anderem sehr viel Geld verdient hat. Da saßt ihr damals im Panel und das war ja lange einfach ein Hobby. Ne? Ich habe das ja daneben her gemacht, neben den anderen Sachen, weißt du ja. Und das ja, war damals so die Zeit.
Und du hast dagegen über mir mal argumentiert, dass dadurch, dass ihr letztendlich ja UMR, ich glaube, letztendlich zu Anfang neben Edyard aufgebaut habt und später auch neben Metrigo, dass das letztendlich 2 Vorteile gehabt hätte. Zum einen, dass ihr natürlich irgendwie in der Szene extrem gut drin wart. Ja? Also ich habe dich ja auch schon mal spaßeshalber den Claudio Pizarro des Online-Marketings genannt. Aber zum anderen sagst du auch, dass ihr OMR als Nebenjob sozusagen erstmal organisch langsam wachsend aufbauen konntet.
Na, total. Also deswegen, Claudio Pizarro ist ja auch so ein bisschen, ne, Kind der Bundesliga, Kind des Online-Marketings, wir sind damit halt groß geworden, so, seit es das gibt oder kurz danach haben wir da halt irgendwie mit rumgespielt und so das in den Frühphasen entdeckt und das war natürlich extrem hilfreich, ja, weil es halt so einen ganz klaren Nukleus gab und das Zweite ist, was viele Leute aus meiner Sicht unterschätzen, wie lange man braucht, um Events aufzubauen. Du kannst aus meiner Sicht Events halt nicht explosionsartig aufbauen. Aber in der heutigen Zeit denken halt immer alle, es gäbe explosionsartiges Wachstum einfach überall, weil das halt im Online-Bereich hier und da geht. Aber gerade bei Offline-Events sehe ich ganz wenig Beispiele für wirklich explosionsartiges Wachstum. Du brauchst da einfach häufig mal mindestens 2, 3, 4 Jahre, auch weil die Events ja häufig gar nicht so nahe sind, ne, logischerweise. Und das ist immer wieder erstaunlich, finde ich, dass auch Firmen denken, ich gebe jetzt ein bisschen Geld aus und dann habe ich sofort ein Event, zu dem kommen dann irgendwie 20.000 Leute. Dafür gibt es wenig Beispiele.
Wenn du jetzt zurückguckst, so auf die, also es war dann ja wahrscheinlich, wenn 2011 das erste Jahr war, das wirst du ja genau wissen, dann gab es ja jetzt bisher 9 Ausgaben, weil ja das Festival leider dieses Jahr abgesagt werden musste. Was sind denn so die Punkte, wo du sagst, das war die richtige Entscheidung, das war der Werttreiber beziehungsweise Erfolgstreiber. Was sind da so die Hebel, die du jetzt
also
ex post gesehen hast, die du aber vielleicht schon ex ante auch schon erkannt hattest?
Also klar, wir hatten natürlich super viel Timing-Glück, waren halt früh in dieser Szene, die dann riesengroß geworden ist. Ne? Facebook und Google waren ja damals vergleichsweise kleinere Firmen. Es gibt ja auch die lustige Anekdote, als ich noch bei Gruner war, da hatte ich mal einfach aus Spaß jemanden bei Facebook geschrieben, ob man sich nicht vielleicht beteiligen könnte und so. Und dann hatte der Manager von Facebook damals mir bei Facebook dann innerhalb der Plattform zurückgeschrieben, ja, man könnte ja mal sprechen, ob ich denn auf dem DLD sei. Aber für den DLD hatte ich keine Karte. Und da kam ich damals dann nicht rein. Und also insofern war das eine ganz andere Zeit. Da konnte man halt irgendwie sich als deutscher Verlag mal nach einer Beteiligungsoption per Facebook direkt nachfragen. So. Also das war anders. Und was dann aber für uns für viele Jahre extrem hilfreich war, war, dass ich glaube, wir sind im Nachhinein betrachtet auch so ein bisschen Facebook-Publisher. Es gibt ja so diese Buzzfeeds und Mikes und wie diese ganzen amerikanischen alle heißen. In Deutschland gab es mal heftig, .co, glaube ich, hießen die. Und die sind sehr stark bei Facebook gewachsen. Das Problem war dann häufig, ist bis heute häufig, dass es keinerlei andere Monetarisierung gibt als Bannerwerbung oder so auf diesen Seiten. Und bei uns war es halt so, haben wir dann irgendwann online-marketing-rockstars.de gestartet, so mit täglichen Artikeln, und haben die halt sehr, sehr stark auch bei Facebook gepusht und hatten dann immer in den guten Jahren, wo Facebook wirklich viel Reichweite verteilt hat, hatten wir dann ständig die Möglichkeit, eine Marke aufzubauen und Leser zu akquirieren. Und halt hatten eine Monetarisierung über ein Event. Ja. So, das war mir gar nicht so klar, aber das war halt ein super Zusammenspiel. Auf einmal kannten uns sehr viele Leute und so wuchs das Event halt auch unterjährig indirekt über Facebook damals. Also kann man sagen, wir sind halt vielleicht ein Stück weit auch ein Facebook-Publisher gewesen mit einer besseren Monetarisierungs-Engine dahinter, nämlich halt einem Event damals schon. Aber ja, kann man jetzt im Endeffekt sagen, war alles hochstrategisch, war es natürlich nicht.
Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war, als ihr noch in dieser Musical-Location wart, und da hast du mir damals erzählt, ja, dass du vielleicht irgendwie 200.000 Euro sozusagen mit dem Event verdienen würdest, aber die würdest du dann jetzt komplett in den Musikakt reinvestieren. Und habe ich dich irgendwie relativ angeguckt und hielt das damals, muss man auch ganz klar sagen, komplett falsche Einschätzung. Dann merkt man, dass ich da an der Zielgruppe mal irgendwie ganz weit von entfernt bin. Hielt das damals irgendwie für unnötig. Und du hast damals, glaube ich, Deichkind, glaube ich, angeheuert von dem Überschuss. Und das Reinvestieren über Musik-Acts, das hat dich ja de facto, hat OMR ja begleitet. Oder das waren immer Entscheidungen, die du immer wieder getroffen hast. Und das hat ja auch OMR im gewissen Rahmen so ein bisschen einzigartig gemacht.
Ja, also für uns war der Durchbruch eigentlich schon beim zweiten Mal oder beim dritten Mal, muss ich mir überlegen, da war Jan Delay da. Das war, vorher war auch schon Bo da, das war auch überraschend, aber Jan Delay ist ja schon auch national damals, schon auch, was heißt damals schon, der war ja über Jahre richtig groß bis heute, und der hat das damals mehr oder weniger auch ein Stück weit als Support, als Gefallen getan, und das wurde jetzt nicht mega professionell da mit abgerechnet. Ich weiß noch, er hat mir dann irgendwann mal eine offene Word-Datei geschickt, als Rechnung mit seinem, weiß ich nicht, Hasper-Konto oder sowas. Es war halt echt damals gut zu machen, das war extrem nett von ihm, und das hat uns wahnsinnig viel geholfen, weil was damals auch neu war, was ich nicht begriffen hatte, was ich dann aber später erst gesehen habe, ist, dass wenn dann so ein Künstler kommt, dann natürlich alle ihre Handys rausholen und das Filmen und das Fotografieren, dass sie jetzt gerade bei einem Business-Event sind, wo jetzt so ein Künstler auftritt. Und das hat dann auch wieder Facebook total natürlich mehr weitere Leute erreicht und ist ganz, ganz weit getravelt sozusagen, diese Bilder, ne? Und das war auch am Ende zum ersten Mal, dass alle so Smartphones dabei hatten, dann alles sofort gepostet haben auf Social Media. Das ist heute normal, das war damals halt nicht normal. Und das hat, wie ich fand, uns viel geholfen, und wie ich vermutet habe, man konnte es ja nicht so genau messen, aber viele kannten das halt. Ich habe dann die Reaktionen gesehen damals bei Facebook, okay, krass. Und so haben wir das dann über die Jahre weitergemacht, und wenn man dann einmal mit Jan Delay ein bisschen kennt, und dann, ne, hat man sich näher kennengelernt, und dann gingen so die Türen auf in der ganzen Szene, Udo Lindenberg, Deichkind, und das ist dann eine kleine Welt, und das hat uns einfach auch ja, glaube ich, viel geholfen bis heute. Mittlerweile haben wir ja häufig mehrere Künstler in Deutschland, sozusagen die allererste Liga. Ja, aber der nächste Schritt wäre jetzt gewesen, amerikanische Künstler vielleicht zu holen.
Ich habe ja immer gesagt zu dir, da können jetzt wahrscheinlich die OMR-Hörer lachen jetzt über meinen Musikgeschmack. Also sozusagen, weder habe ich weiße Tennissocken an, noch kann ich irgendwie die ganzen Rapstars, die da immer auftreten bei OMR. Ich habe ja immer gesagt, Philipp, hol doch mal für mich Ed Sheeran. Ja, die Musik mag ich, ja. Da hast du wahrscheinlich gedacht, Mensch, der Sven ist nicht mehr ganz in der Zielgruppe des Events. Aber du hast tatsächlich mal, du hast mir das damals erzählt, mit Metallica verhandelt. Aber das in der Summe schon ganz schön teuer.
Ja, total. Also wir hatten ja sogar mal den Lars Ulrich als Referenten da, den einen der Metallica-Gründer und Musiker hinter Metallica. Und in dem Zuge halt auch mal überlegt, ob das jetzt noch möglich wäre, da irgendwie einen Auftritt dran zu koppeln. Dann waren die ohnehin schon auf Tour und es machte also Sinn, diese Gespräche zu führen, weil die gerade überhaupt irgendwie eine Tour hatten und so. Das muss ja alles erstmal gegeben sein. Die kommen ja nicht und stellen dann irgendwie für so ein Event ein Programm zusammen und so. Es war alles schon da. Und dann weiß ich noch genau, dann bekamen wir so den Rider, so nennt man das ja. Also wie so die Ansprüche wären, wenn dann eine Metallica irgendwo auftreten soll. Das war halt eine ganz frühe Phase und dann kostete, glaube ich, der Bau der Bühne, also einer adäquaten Bühne, auf die Metallica auftreten würde, war schon so teuer, dass wir gesagt haben, okay, die Kosten für die Band, da brauchen wir gar nicht drüber reden, diese Bühne können wir gar nicht uns leisten oder wollen wir uns nicht leisten, whatever. Und das ist halt so die Dimension, muss man sagen, die da häufig eine Rolle spielt. Wenn man jetzt
das waren 500.000-600.000 Euro, oder?
Wenn ich die Zahl richtig erinnere. Ja, so Bühnenbau kann bei so einer Metallica-Tour in dem Bereich sein. Das ist eine Band, muss man auch sehen, ne? Also sind halt mehrere Leute, ist noch was anderes, als wenn einer auftritt und so. Also es war auf dem Niveau und ja, das ist dann einfach schon, ja, sehr viel.
Das heißt, um sozusagen das finanzieren zu können, müsstest du es eigentlich so machen wie, glaube ich, Paddy Crossgrave, das ist der Gründer vom Web Summit. Das ist ja letztendlich so ein ähnliches Event wie OMR, findet, glaube ich, aktuell in Lissabon statt, in der zweiten Jahreshälfte. Und nach Hörensagen, der ist ja von Dublin nach Lissabon umgezogen, hat jetzt da nochmal einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Und was man so hört, bekommt er im Jahr von Lissabon dafür, dass der natürlich die Teilnehmer anzieht, die fliegen nach Lissabon, die sind in den Hotels, die sorgen dafür, dass da potenziell in Lissabon vielleicht eine Art Cluster entsteht, Investoren kommen nach Lissabon, finanzieren da Firmen. Angeblich bekommt der dafür 10 Millionen Euro, entweder in Barterleistung oder sozusagen in Cash-Zuwendung. Und da habe ich zu dir gesagt, naja, wenn du dann die 10 Millionen Euro von Hamburg jedes Jahr bekommst, dann kann auch Jay-Z auftreten, oder?
Dann wäre das wahrscheinlich möglich. Aber das ist in der Tat so, das macht Lissabon offensichtlich so in der Form. Deutsche Städte machen das so nicht. Finde ich auch richtig. Ich glaube,
ich bin ja Düsseldorfer und Düsseldorf hat, glaube ich, an die Tour de France 7 Millionen gezahlt für den Auftakt. Und nun könnte man ja argumentieren, dass so ein Tour de France-Auftakt, ja, dass da eigentlich die OMR eine viel größere Wirkung hat.
Also ich wollte gerade sagen, ich finde es auch, wir sind schon unterstützenswert oder wären das in einem größeren Maße, will das nicht fordern. Es ist ja so ein bisschen so, wir sind auch hier groß geworden, wir werden auch hier unterstützt. Also kann ich gleich noch eine Anekdote erzählen, ich glaube hier alle in der Stadt finden das gut, dass wir da sind. Wir bemühen uns doch darum, dass man uns irgendwie gut findet und glaube, wir tun auch was Gutes für die Stadt, aber es ist nicht auf dem Niveau und ich hatte damals...
Das heißt also, liebe OMR-Hörer, die nächste Runde sozialer Druck machen wir auf den Hamburger Bürgermeister.
Nein, bitte nicht, bitte
und
nicht.
Fordern 10 Millionen Euro pro Jahr für OMR.
Und Jay-Z, ja.
Und dann sozusagen verpflichten wir den Philipp, ja, jedes Jahr ein Metallica-Konzert in der einen Halle und in der anderen Halle ein Jay-Z-Konzert.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt im Zuge der ganzen Corona-Themen, da ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel Druck generell auf die verschiedenen Ämter und Stellen einer Stadt. Aber was ich schon interessant finde, ist, dass es wirklich auch international halt Städte gibt, die sehr, sehr viel Geld ausgeben für Events. Das ist beim Web Summit, glaube ich, so. Damals, als das Web Summit seine Ausschreibung, die Verlängerung geprüft hat, hatte ich mitbekommen, hatten die, glaube ich, auch überlegt, nach Valencia zu gehen. Zumindest hat sich Valencia, die spanische Stadt, mit einem offenen Gebot, also sie haben das öffentlich gemacht, was sie denen bieten. Und das waren auch mehrere Millionen pro Jahr. Und das fand ich jetzt... Ich habe das geglaubt, ich fand das echt.
Also diese öffentlichen Angebote über Social Media und dann vielleicht auch noch für Fußballvereine, unerhört sowas. Das geht gar nicht.
Du kannst dich jetzt schon, oder alle Hörer können sich jetzt schon auf den Podcast freuen, der nach diesem kommt, also am Mittwoch jetzt, wenn man den am Sonntag hört. Da ist nämlich zu Gast der weltweite Chef von Sport 5, die riesen bis vor kurzem im Lager, der Philipp Hasenbein. Und Sven kommt auch vor, weil auch der Chef von Sport 5 natürlich genau weiß, wer Sven Schmidt ist und was er so für Gebote abgibt. Also,
aber man muss fair sagen, also ich muss jetzt den Philipp Hasenbein, der ist, glaube ich, der weltweite Fußballchef von Sport 5, aber er ist nicht der weltweite Chef von Sport 5. Aber er ist natürlich trotzdem noch jemand, der natürlich im Fußballbusiness ja, ganz oben in der Pyramide steht.
Also Podcast auf jeden Fall reinhören. Der hat extrem gute Sachen erzählt. Ich habe ihn ja schon aufgenommen, deswegen weiß ich, was da in ein paar Tagen kommt. Hat darüber erzählt,
bin ich gespannt.
Ja, ja, das ist krasse Sachen. Er hat auch erzählt irgendwie, dass ein Jahr auf der Golftasche von Phil Mickelson. Schätzt du, was das kostet, wenn du so das beste Logo auf der Golftasche von Phil Mickelson hast für ein Jahr?
Ich glaube, Phil Mickelson ist irgendwie, der ist in der Selbstvermarktung irgendwie besser als jetzt im sportlichen Erfolg aktuell und der hat, glaube ich, unglaublich hohe Sponsoring-Einnahmen. Hätte ich jetzt gesagt, das ist dann 5 bis 10 Dollar.
Ja, gut, 8 Millionen. 8 Millionen Logo auf Phil Mickelsons Golftasche. Nächste Frage, schätz mal, was Phil Mickelson
Lifetime-Earnings ist. Ist so ein bisschen wie der Ärmel von Schalke 04, oder? Ja. Die Golftasche von Phil Mickelson. Ja, das passt ja ganz gut.
Aber also nur noch eine letzte Teaserfrage. Schätz mal, was Phil Mickelson für Lifetime Earnings hat, also aus den Preisgeldern und aus Werbung?
Der Mann hat er, glaube ich, auch eine 4 beim Alter. Der ist jetzt wahrscheinlich schon so irgendwie 20 Jahre aktiv. Der hat wahrscheinlich im Schnitt hohe Preisgelder, hat das dann wahrscheinlich nochmal 400 bis 500 Millionen.
Also Philipp Hasenmann schätzt 700 Millionen.
Okay, das ist immer die Frage, letztendlich ist das dann auch nur ein Luxusproblem. Ne?
Also, okay, also das ist der Podcast von nächster Woche, aber wir waren irgendwo stehen geblieben. Okay, ich weiß nicht.
Wir waren sozusagen dabei stehen geblieben, dass wenn die Stadt Hamburg die 10 Millionen gibt, auf der einen Bühne Metallica, auf der anderen sozusagen Jay-Z und zu deinem 50. dann auch singt dir Beyoncé ein Ständchen.
Also, aber das ist nicht zu erwarten. Aber finde ich auch okay. Ich bin den Hamburgern hier den Verantwortlichen extrem dankbar.
Du wolltest ja noch irgendwie was erzählen. Ich glaube, das hast du mir zumindest mal erzählt, dass der Kollege dein Wunschgast ist. Und B, dass du es auch mal versucht hast, ihn mit der Politik nach Hamburg zu bekommen. Vielleicht willst du ja die Story erzählen. Der Mann, dessen Autofirma, ich kann es nicht nachvollziehen, aber der Markt ist der Markt. In der Zwischenzeit fast mehr wert ist als alle anderen Autofirmen der Welt zusammen. Elon Musk.
Ja, genau. Also Elon Musk ist natürlich für jedes Tech- oder Digital-Event super, weil er Ausnahmepersönlichkeit ist und ob der Tesla-Kurs ja wahrscheinlich viel zu hoch, aber trotzdem, der Typ ist halt krass und wäre natürlich super, den mal bei OMR zu haben. Und da gab es eine Situation, da hatte ich eine Veranstaltung, den Peter Tschentscher getroffen, den Hamburger Bürgermeister, und ihr habt den über die letzten Jahre ein, zwei Mal kennengelernt und dann sagte er auch, Mensch, hier, Herr Westermann ist ja super mit OMR und dass sie das hier machen und total cool, kann ich Ihnen auch irgendwie helfen? Und klar, Hamburg unterstützt uns auch ein bisschen, aber er wollte das auch persönlich machen, was ich echt geil finde. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, so jetzt spontan, Politiker vielleicht mal ansprechen oder wen bräuchten sie da so als Referenten und so. Und da habe ich gesagt, ja, so ein Elon Musk, den ist ja gar nicht so einfach ranzukommen. Und dachte, ach, Elon Musk. Ja, es ist ja gut, dass Sie es sagen, weil mit dem habe ich letzte Woche telefoniert. Und dann dachte ich, gibt's doch gar nicht. Und dann stellte sich heraus, der Elon Musk hat wohl verschiedene Bürgermeister angerufen, in deren Städten die Zulassung von Teslas sehr lange dauert. Und dann hat halt wohl Elon Musk gesagt, okay, dann rufe ich halt über die Bürgermeister an und lass mich da durchstellen und versuche dafür zu sorgen, dass Teslas schneller zugelassen werden. Und dann dachte ich, okay, unglaublich eigentlich. Aber Der Peter Tschentscher hat den Kontakt dann gehabt und dann haben wir dem gemeinsam sozusagen eine Nachricht geschrieben, aber es hat dann trotzdem nicht gepasst.
Über Facebook?
Nee.
Oder über Twitter?
Per Mail.
Twitter ist ja eigentlich das präferierte Medium von Elon Musk.
Naja.
Oder Elon Musk, ja. Apropos, internationale Gäste, und wir haben ja jetzt auch schon über Web Summit geredet. Ja, ich glaube, wir unterhalten halt manchmal ja auch, was sind die Wachstumspfade für OMR? Und sage jetzt mal, dein Erfolg gibt dir recht. Ich habe, glaube ich, mal ursprünglich immer argumentiert, Fokus auf die Konferenz und Monetarisierung dann über Ticketing, also Ticketpreise oder Konferenzticketpreise. Und du hast ja dann entschieden, glaube ich, zum ersten Mal, glaube ich, im Stadion von St. Pauli zu sagen, ich versuche letztendlich eine Messe draus zu machen und im Endeffekt mich breiter aufzustellen, ist in der Zwischenzeit ja auch top aufgegangen. Und das Zweite, wo ich immer wahrscheinlich eine andere Meinung hatte, war zu sagen, man kann ja auch das Ganze international ausrollen, also sprich, die Kompetenz, die man hat, das Team, das man hat, und wenn das erste Jahreshälfte vielleicht OMR-Festival in Hamburg, zweite Jahreshälfte dann OMR-Festival, keine Ahnung, in Singapur. Mhm. Und gibt es ja auch Erfolgsbeispiele. Also zum einen natürlich irgendwie das Web Summit, zum anderen natürlich auch sowas wie Shop Talk. Das ist so eine E-Commerce-Handelskonferenz, die, glaube ich, letztes Jahr für über 100 Millionen Dollar verkauft worden ist, wo die Gästeanzahl komparativ zu OMR sehr, sehr gering ist, aber pro Gast das Ganze unglaublich gut monetarisiert. Aber du hast dich da immer ein bisschen anders entschieden. Also wie gesagt, der Erfolg gibt dir recht. Also daher.
Ja, also ich meine, klar, das Shop-Talk-Ding ist natürlich krass. Die haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr verkauft an so eine englische Eventfirma oder also ja, Fach-Eventfirma. Und natürlich Monster-Timing jetzt auch mit Corona und so. Ich habe den Preis nicht so ganz verstanden. Ich glaube, dahinter steht auch ein bisschen so die Idee, dass man das weiter internationalisieren kann. Shop Talk gibt es ja irgendwie in Las Vegas, in Europa, soll jetzt noch nach Asien gebracht werden. Also dieselben Typen, die Shop Talk gemacht haben, haben vorher eine andere Konferenz mit dem Finanzbereich, Money 2020, wurde auch internationalisiert. Also dieser Weg ist halt irgendwie, du baust eine Konferenz und bringst den um die Welt. Und den habe ich für uns nicht so unbedingt gesehen, weil klar, wir sind deutschsprachig, wir kommen, haben jetzt nicht sozusagen diese hohe Affinität sofort irgendwie in andere englischsprachige Länder zu gehen. Und ich hatte irgendwie so gesagt, ich diversifiziere lieber anders über Medienmarke oder über ne, Education-Bereich, Podcast-Business, andere Themen. Aber klar, man hätte da einen anderen Weg gehen können. Ich muss persönlich sagen, wahrscheinlich hätte man aber auch irgendwie mal mindestens ein halbes Jahr oder so in Singapur leben müssen, um das da zu machen. Ich hatte auch tatsächlich mal einen Termin, da waren so Leute aus Dubai hier, die Messehallen in Dubai betreiben und hatten uns darüber unterhalten, ob wir so ein OMR-Ding nach Dubai bringen könnten. Aber auch da hätte ich dann wahrscheinlich ein paar Monate auf jeden Fall mal regelmäßig verbringen müssen. Und das ist dann auch ein bisschen so die Frage, will man da jetzt irgendwie sein in Dubai oder in Singapur oder so? Ja, gerne, aber jetzt nicht halt monatelang und dann jedes Jahr. Und es ist auch extrem riskant für so eine Firma wie uns, so ein Investment da zu machen, diese Hallen und so. Am Ende wollen die Hallen ja auch an dich vermieten und nicht umsonst rausgeben. Also insofern, der Gedanke war da und für andere läuft es auch super gut, aber für uns ist der Weg. Jetzt auch gerade mit Corona bin ich extrem happy, dass wir so viele verschiedene Sachen haben rund um die Brand OMR und nicht jetzt verschiedene Brands über den Globus, die alle Groß-Events machen.
Die OMR-Hörer konnten ja auch über LinkedIn sozusagen unter einem Post von mir in den Kommentaren auch Fragen stellen. Und eine der Fragen war natürlich auch, ja, Philipp, ja, gab es schon mal Übernahmeangebote für OMR?
Ja, gab's schon mal, aber ist nie konkret geworden. Wir führen ab und zu mal die Gespräche, auch weil es interessant natürlich ist, was da Leute sich vorstellen. Und
was ist denn da geboten worden?
Sagen wir mal so richtig konkret ist es halt dann nie geworden, weil kannst ja auch richtig erst ernst nehmen, wenn die dann in die Bücher gucken und richtig.
Wenn ich jetzt sagen würde, Philipp, hier Maschinensucher läuft gut. Ja, ich möchte irgendwie ein bisschen hier diversifizieren und möchte jetzt irgendwie Anteile von OMR kaufen. Welche Bewertung müsste ich da zahlen?
Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Im Moment ist, glaube ich, auch eine Phase, wo das nicht so viel Sinn macht, weil wir jetzt erstmal hoffen, dass wir demnächst mal wieder ein Event machen können im nächsten Jahr. Und danach ist dann wieder ein bisschen klarere Sicht. Und vielleicht haben wir dann ja auch es geschafft, mit den anderen Aktivitäten, die wir jetzt gerade so aufbauen, woanders noch Wert aufzubauen.
Ja, aber jeder Unternehmer geht ja schon mal irgendwie an einem Abend im Jahr ins Bett und macht sich Gedanken, ja, wenn jetzt jemand kommt und Interesse an der Firma hat, was wäre eigentlich der Preis, wo ich sagen würde, da werde ich schwach.
Ja, aber einmal im Jahr, das Jahr, wir sind jetzt erst im August, vielleicht kommt der Abend ja noch.
Okay, dann tasten wir uns da anders ran. War natürlich auch die Frage von den OMR-Hörern, wie viel Umsatz macht denn OMR so?
Aber wir machen mittlerweile einen mittleren achtstelligen Umsatz.
Und mittel heißt ja immer, also ich sag mal so, die meisten VC-Gründer sagen ja immer, wenn sie knapp über 50 Millionen haben, fast neunstellig. Ja, und wenn sie knapp über 10 Millionen haben, sagt man, ja, mittlerer achtstelliger Betrag. Kannst du es ein bisschen konkreter fassen? Du bist ja jetzt auch bootstrapped, also daher ist das vielleicht auch ist nicht ganz so überspitzt gewesen.
Nee, also wir sind von neunstellig ganz weit entfernt, das kann ich sagen. Aber wir sind auch von von irgendwie 10 Millionen.
Auch das schon heißt so 20 bis 30 Millionen, passt das so?
Das ist, ja, ja.
Und so ein Umsatzmultiple für den Eventbereich jetzt vor Corona, ist das dann so das 2- bis 3-fache?
Ehrlicherweise habe ich mir das länger nicht mehr angeguckt. Ich glaube, damals bei dieser Shop-Talk-Geschichte, wie gesagt, da ist ja eine andere Fantasie dahinter. Auch, es ist ja, du weißt ja selber genau, wie es ist. Umsatzmultiple ist ja auch abhängig vom Wachstum. Wie explosionsartig kannst du wachsen? Oder hast du das vorgewiesen? Wir wachsen, was heißt leider, wir wachsen, Gott sei Dank, und das finde ich auch vollkommen okay, sehr linear. Ja.
Okay, also das, da höre ich raus, da du das 2- bis 3-fache nicht dementiert hast und als Medienprofi hättest du es wahrscheinlich sofort dementiert, wenn ich jetzt komplett daneben gelegen hätte. Also das heißt, wir können für alle Hörer festlegen, mit dem OMR-Festival 20 bis 30 Millionen Umsatz.
Nee, mit allem zusammen, ne? Mit allem, also mit der gesamten Aktivität.
Ja, das meine ich ja, inklusive des OMR-Festivals, wenn es stattfindet. Ja. Wenn wir 20 bis 30 sagen, nehmen wir mal die Mitte, 25, und dann nehmen wir mal irgendwie das 2,5-fache Umsatz. Das heißt, ein OMR ist dann, wenn das in dem Jahr, wo ein Festival stattfindet, und wir hoffen, dass es ja ab nächstem Jahr wieder jedes Jahr der Fall ist, 60 bis 70 Millionen Euro wert.
Also, es wäre sehr schön, wenn das so wäre, aber ich kann dazu, also ich habe auch im Moment wirklich nicht den Gedanken daran, das irgendwie zu verkaufen, auch in den nächsten Jahren wird das nicht passieren, deswegen, ja, mache ich mir da jetzt tatsächlich oder blende ich das aus und auch in der aktuellen Phase und in den letzten Monaten und es ist auch wahrscheinlich besser, man macht sich darüber keine Gedanken.
Klar, ich glaube, das muss man fair sein, das ist natürlich für dich, du hörst dich ja jetzt viel, viel besser an als noch, ich glaube, vor 4 Monaten haben wir den Podcast zu dritt gemacht, Tarek, du und ich, zum Höhepunkt der Corona-Krise und das war, glaube ich, kurz nach der Absage des OMR-Festivals und da habe ich dich jetzt zum ersten Mal so richtig, sage ich mal, in Anführungsstrichen down erlebt, wo du einfach nicht gut drauf warst, aber dein Optimismus ist jetzt eigentlich schon wieder zurück.
Ja, also ich meine, es schwankt so auch ein bisschen von Tag zu Tag, jetzt generell so mit Blick in die Welt. Und dann liest man irgendwie, heute liest du irgendwie Impfstoff wahrscheinlich demnächst da so ungefähr und alle bestellen schon irgendwie die Flaschen dafür in großen Maßen und machen irgendwelche Deals über den möglicherweise demnächst existierenden Impfstoff. Und dann liest du wieder, okay, Virus mutiert, die Antikörper halten maximal 3 Tage, Impfstoff wahrscheinlich gar nicht möglich. Die ersten Firmen fokussieren nur noch auf Medikamente und weg von Impfstoff und so. Also insofern, das ist ja, glaube ich, alle, die da drauf gucken, fragen sich jeden, wie geht die Welt weiter generell? In den USA, nur Schreckensmeldungen. Also ich bin aber dennoch optimistisch. Ich erlebe auch irgendwie, dass wir in unserer kleinen Welt recht gut klarkommen bislang, in den Umständen entsprechend. Wir haben Gott sei Dank viele große Partner, die auch weiter was machen wollen und die auch zu uns halten. Deswegen komme ich damit jetzt irgendwie, kann ich damit umgehen, dass wir in der Situation sind, in der wir sind. Und bin jetzt nicht permanent niedergeschlagen. So. Aber
das OMR-Festival ist aktuell fest eingeplant für nächsten Mai, oder?
Ja. Wobei, muss man sagen, gucken, wenn das nicht...
Welchen Restriktionen man das durchführt.
Genau, das muss man abwarten und wir machen da sicherlich jetzt keinerlei Risiken ein. Wenn das sich nicht darstellen lässt, dann machen wir es nicht. Haben wir ja dieses Jahr auch schon so gehalten. Und vielleicht gibt es die Chance, dass man es später im nächsten Jahr macht. Da hätten wir noch eine Ausweichmöglichkeit. Aber ja, das ist, ich bin froh, dass wir es heute nicht entscheiden müssen, sondern ein bisschen abwarten können. Ich weiß noch sehr genau, wie mir vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal der Begriff Bausparen begegnet ist. Und zwar war damals mein Opa relativ sauer, weil ihm das damals angeboten wurde und es natürlich in seinem damaligen Alter schon sehr spät war. Aber jetzt fast forward einige Jahrzehnte und ich werbe oder ich weise hin auf ein Bausparangebot und glaube trotzdem, mein Opa wäre einverstanden und es macht sehr viel Sinn, insbesondere für Menschen, die erwerbstätig sind, die in ihren 20ern, 30ern oder 40ern sind. Das könnte wirklich top sein, wirklich helfen, sich Ziele zu erfüllen und vor allen Dingen zusammenzuarbeiten mit dem richtigen Partner. Und ich denke, die Expertinnen und Experten von der LBS sind solche und beraten euch. Ihr sichert euch einfach jetzt schon die Kreditzinsen der Zukunft, in der Hoffnung, dass sie auch in Zukunft möglichst attraktiv sein werden. Aber man weiß zumindest jetzt, zu welchem Zinssatz man eines Tages bauen kann. Und man spart halt bis dahin kleine Beträge, bekommt auch eine staatliche Förderung, wenn man jetzt anfängt zu sparen. Und man weiß, eines Tages, wenn ich das Geld zusammen habe, kann ich mit dem Darlehen und dem entsprechenden Zins, den ich heute kenne, sicher rechnen und loslegen. Also wer diese Bau- und Immobilienträume hat, bitte informiert euch nochmal im Detail bei der LBS. Ich weiß auch aus Jahrzehnten mittlerweile, die sind da, die Experten, die Bausparkasse der Sparkassen, die
Wir haben zahlreichste Beraterinnen und Berater. Ihr findet hier in den Shownotes alle möglichen Informationen dazu, genauso wie unter kriegstduhin, ein Wort, kriegstduhin.jetzt/bausparen.
Zurück zum Podcast.
Du hast mal zu mir gesagt, das feste Mal macht ungefähr so die Hälfte von eurem Umsatz aus, oder?
Ja, ja, ja.
Also sprich, wenn wir jetzt mal von diesen 25 ausgehen, wären das so ungefähr 12,5. Du hast ja letztendlich...
Wobei das dieses Jahr anders sein wird, ne? Also in diesem Jahr ist das, in diesem Jahr sehen wir schon, dass wir auch viele andere Sachen machen können. Also wir haben die Möglichkeit, nochmal ganz andere Deals auch zu machen, weil es einfach nirgendwo Events gibt, ne? Es ist ja so, dass Firmen kommunizieren wollen und sonst, wenn wir jetzt nicht da wären, dann gäbe es halt andere Events vielleicht oder andere Möglichkeiten im Live-Bereich was zu machen. Es gibt jetzt das ganze Thema einfach gar nicht, nirgendwo. Keiner kann ja was machen. Und das führt aber dazu, dass wir jetzt dieses Jahr mal abwarten, wie es läuft, aber auch vielleicht ganz andere Umsätze haben. Wir machen ja sehr viel digital. Jetzt Podcast wächst deutlich mehr als gedacht. Dieses Jahr tatsächlich, weil einfach wir viele dann auch sagen, hey, dann probiere ich mal einen Podcast aus. Das ist auch eine spannende Art, Leute zu erreichen und so, ne?
Du hast, glaube ich, die Frequenz des Podcasts verdoppelt, korrekt? Also, dass der Podcast hat für die Hörer, die jetzt nicht von der ersten Folge dabei sind, glaube ich, gibt es jetzt ungefähr seit guten 4,5 Jahren. Und in Anführungsstrichen, trotzdem sind wir schon bei Folge 300 oder der OMR-Podcast ist bei der Folge 300, weil die Frequenz von einmal die Woche auch zweimal die Woche erhöht worden ist.
Ja, genau. Also das haben wir gemacht, weil wir einfach präsent sein wollten. Da waren natürlich sehr viele gute Themen oder Gäste, Speaker fürs Festival hatten, die für die wir auch irgendwie Platz brauchten. Ne? Und dann haben wir gedacht, okay, wir probieren das mal, einen Podcast zweimal die Woche zu machen, ob das angenommen wird. Und das war super. Also es war natürlich auch dann die Zeit, wo generell Medien sehr viel genutzt wurden in der Corona-Zeit oder bis heute eigentlich. Und deswegen sind die Hörerzahlen sogar stärker gestiegen als vorher, obwohl wir mehr Podcasts hatten. Also das war schon ein sehr positiver Effekt, der natürlich jetzt einfach auch dann immer erfreulich ist in diesen Zeiten.
Ja, du hast ja schon gesagt, dass gegenüber mir, dass du halt, kann man glaube ich so offen sagen, jetzt die Demexco-Strategie zu sagen, wir machen außer Demexco ein digitales Event, dass du dich letztendlich im März dagegen entschieden hast, sondern gesagt hast, dass du lieber einzelne Elemente des Festivals versuchst, letztendlich singulär zu digitalisieren.
Ja, also das ist jetzt die Demexco-Strategie ist ja generell die Strategie auch von übrigens von den Web-Summit-Leuten, also richtig smarte Leute bei Demexco, beim Web-Summit machen ja sowas, ne? So Demexco at Home Collision, so heißt das nordamerikanische Event von den Web-Summit-Machern. Collision at Home gibt's ja ganz häufig, diese At-Home-Varianten. Ich habe das für uns ja nicht gemacht, aber wir haben das entschieden im Team, dass wir versuchen, einen Weg zu gehen, der jetzt zu unserer Art zu sein besser passt. Ne? Mit dieser Medienmarke haben wir ja sozusagen tägliche Reichweite, täglichen Touchpoints mit den Menschen und nicht nur einmal im Jahr. Deswegen haben wir auch andere Möglichkeiten, vielleicht darüber nachzudenken und haben dann gesagt, okay, wir zerlegen unser Event, unser Festival in verschiedene Einzelteile und halt diese Keynotes auf den großen Bühnen, das sind am Ende in der digitalen Welt Podcasts. Inspiration, Learning von der Bühne, das ist der Podcast. Dann haben wir gesagt, okay, es gibt sowas wie die Masterclasses, die machen wir jetzt zweimal im Jahr, sozusagen jeweils zwei Tage, als digitale Masterclass mit On-Air-Design und begleitenden Chatgruppen und sowas. Das ist irgendwie vor ein paar Wochen gelaufen, kommt im November nochmal. Das ist diese Art der Digitalisierung dieses Elements. Und dann gibt es halt das Element Messe, wo wir jetzt gesagt haben, okay, was machen wir da? Und da ist jetzt unser Versuch, das kommt jetzt im September raus, dass wir eine Review-Plattform starten, wo halt Anwender, also in Firmen, die Software, die sie nutzen, bewerten. Also sagen, okay, ich nutze jetzt hier folgende E-Mail-Marketing-Software oder folgende E-Commerce-Software oder folgende SEO-Software oder folgende Kollaborations-Software. Kenn die also und schreib mal auf, was ich daran gut und schlecht finde. Und das stellen wir zusammen. Und dann kannst du bei uns irgendwie nachgucken, so nach Segment, meinetwegen, was denken andere Menschen in mittelständischen Firmen, in Großkonzernen über die jeweilige Software, die sie nutzen. Das hilft dir bei der Kaufentscheidung. Und da wollen wir dann auch ein bisschen monetarisieren natürlich. Und du hast es ja auch approved, Sven.
Ja, du hast ja, glaube ich, mehrere Szenarien durchgespielt, welche Möglichkeiten es gibt, sozusagen mit den vorhandenen Ressourcen neue Geschäftsfelder aufzubauen. Und ich fand den Ansatz der OMR Reviews auf jeden Fall spannend, weil natürlich Softwareanbieter, SaaS-Anbieter für Kundenakquisition doch relevant Geld investieren und natürlich auch auf der OMR viele Softwareanbieter, also Marketing-Softwareanbieter vertreten sind und letztendlich ja auch eine Messe nichts weiter ist als natürlich Bestandskundenpflege, aber auch Kundenakquisition und das dann halt ins Digitale zu übertragen und in dem Fall mit einem Mehrwert, in Anführungsstrichen für den Messebesucher, also für denjenigen, der dann online ist über OMR, der dann sozusagen dann halt über Reviews den Mehrwert hat, weil er dann vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, mit den einzelnen Softwareanbietern eins zu eins zu sprechen, aber dann über die Reviews diesen Informationseffekt halt nachholen kann. Und daher glaube ich, ja, also letztendlich ein sinnvoller Ansatz ist natürlich schon nochmal online so einen Marktplatz aufbauen, hat natürlich nochmal andere Erfolgsfaktoren als offline teilweise. Ich glaube, so ein OMR-Festival ist ja auch ein Marktplatz und hat natürlich auch positive Netzwerkeffekte. Sieht man ja auch daran, dass durch die gute Exekution, aber auch durch die Netzwerkeffekte das OMR-Festival jedes Jahr größer geworden ist. Und jetzt müsst ihr halt beweisen, dass ihr es auch online hinbekommt.
Ja, absolut, ja.
Aber ich habe dich ja, glaube ich, eingangs so ein bisschen in der Hoffnung einer selbsterfüllenden Prophezeiung als Hamburger des Jahres 2020 angekündigt.
Was immer das sein soll.
Ja, das passt ja jetzt letztendlich. Ich glaube, du hattest irgendwie eine Titelgeschichte im Hamburger Abendblatt. Das ist sozusagen die führende lokale Zeitung. Genau. Und du bist natürlich auch jetzt letztendlich, du gibst den Hamburgern ihren Fernsehturm zurück.
Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Tatsächlich durch Zufall jetzt auch in diesen letzten Monaten passiert. Hier in Hamburg, der Fernsehturm steht ja seit 20 Jahren, ist ja nicht in Gebrauch. Es steht ja natürlich da, aber es ist halt leer. Und da wird jetzt relativ viel Geld investiert. Nach vielen Jahren haben sich da Stadt und Land zu durchgerungen, sage ich mal. Und dann wurde ein neuer Betreiber gesucht und da sind wir ja reingerutscht, angesprochen worden vom Chef der Hamburger Messe, die nebenan benachbart zum Turm liegt, die das dann mitbekommen haben. Dann hat der Messechef, der Bernd auf der Heide, mich angesprochen. Mittlerweile sind wir zu dritt, da gehört noch der Tommy Kareitscher, dann sehr erfolgreicher Hamburger Immobilienentwickler, auch ein junger Typ, macht sehr coole Sachen mit dazu und sind wir im Konsortium und betreiben dann hoffentlich ab 2023 den Turm, in der Tat,
ja. Ja, das hört sich ja schon, immer wenn du darüber sprichst, hört es sich immer so an, als würdest du eine Pressemitteilung vorlesen. also dementsprechend, ich glaube, der geneigte OMR-Hörer kann ja auch mal im Bundesanzeiger gucken, was so eine Betreibergesellschaft, die in Berlin den Alex betreibt, so verdienen kann. Daher sage ich mal, eine glückliche Fügung, die du ja hart erarbeitet hast, denn es ist ja immer so, damit man im Endeffekt so eine Chance bekommt, muss man ja auch zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle stehen. Also daher muss ich sagen, Telemichel top, OMR-Reviews top, Digitalisierung der Masterclasses top. Aber du hast mir jetzt auch noch von einem vierten, sag ich mal, neuen Projekt für dieses Jahr erzählt, wo ich so ein bisschen bösartig gesagt habe, Philipp, das ist kein Business, sondern ein Hobby.
Ja, also die Rede ist, ich weiß es natürlich, von unserem Vorhaben, das sehr konkret ist, eine Dokumentation zu machen oder vielleicht sogar regelmäßiger unter der OMR-Brand Dokumentationen zu machen. Wir versuchen ja seit Jahren auch irgendwie eine Bewegtbild-Angebot für die Marke OMR zu schaffen. Ich habe ja vor Jahren mal so ein bisschen den Scott Galloway versucht zu kopieren und da so YouTuber werden wollen.
Das ist daran gescheitert, dass du noch zu viele Haare hast?
Nee, ich glaube, das ist generell so B2B-YouTube-Videos lassen sich extrem schwierig monetarisieren. Es sind sehr, sehr aufwendig, wenn man die gut machen will. Der Scott Galloway hat die immer sehr gut gemacht. Wir haben es auch probiert, sehr gut zu machen. Aber es ist entsprechend teuer. Und selbst der Scott Galloway hat das ja mittlerweile sein lassen.
Der macht jetzt auch Vice TV das Ganze.
Ja, gut, aber das ist ja, da liegen ja jetzt Jahre dazwischen, zwischen dem Ende von dem einen. Ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun und der bekommt jetzt von Vice da für seine Show Geld. Aber das ist, also diese Videos gibt's nicht mehr. Und bei uns war das halt auch nicht die Lösung. Und naja, jetzt habe ich mir das Dokumentationsbusiness angeguckt. Ich gucke sehr, sehr gerne Dokumentation. Und deswegen ist es schon irgendwie ein Hobby. Aber
du hast ja zu mir gesagt, Sven, letztendlich, wenn mit unserem Content mega erfolgreiche Dokumentationen auf Netflix laufen, ohne dass wir davon wissen, dann können wir es auch direkt selbst machen.
Naja, das ist jetzt ja die Story von Cambridge Analytica, ne? Ich meine, da habe ich ja natürlich auch gesehen. Also es gab ja so einen Film über Cambridge Analytica, wo dann teilweise auch Bilder von unserer Bühne verwendet wurden, weil ja der Gründer von Cambridge Analytica, bevor er dann irgendwann in Haft war, war ja bei uns auf der Bühne und hat er erzählt, was er da macht. Das ist eigentlich für uns natürlich ein Scoop, damals gewesen bis heute, dass so ein Typ bei uns eigentlich sehr offen erzählt, was sie machen. Und das fand ich sehr wertvoll. Dennoch, ja, hat es, also es war ja auch gut für uns, haben, glaube ich, alle geschätzt, das mal so zu hören und war man natürlich irritiert. Dennoch ja, waren wir eine der wenigen Events und dann auf einmal gab es einen Netflix-Film darüber und dann haben mich Leute angeschrieben und gesagt, hast du schon geguckt? Da ist ja ganz viel OMR drin. Und ich so, okay, wusste ich nicht. Und dann haben die tatsächlich das, was wir über YouTube hochgeladen hatten, das Material hatten die dann verwendet und ja.
Das jetzt sagst du im Endeffekt, Amazon hat Amazon Prime Video und OMR hat OMR Dokumentarfilme?
Ja, also ich meine, der Amazon-Vergleich ist natürlich, da kann man ja nur verlieren. Das ist ja, aber ich finde die Logik einfach gut. Ich glaube halt, selbst wenn man jetzt mit diesen Dokumentationen, wenn man erstmal gutes Zeug macht, ja, dann ist das wahrscheinlich nicht sofort irgendwie wirtschaftlich. Aber
ist das deine Kernkompetenz? Oder ist das eure Kernkompetenz?
Ich glaube, gute Inhalte zu machen, sollte unsere Kernkompetenz zumindest sein. Ja,
ja, aber nur weil ich jetzt irgendwie ein super Festival mache, weil ich gute Redner bekomme, weil ich die gut kuratiere, die Themen, weil ich spannende Artikel auf OMR Daily schreibe, bin ich ja nicht auch zwangsläufig der beste Produzent von Dokumentarfilmen.
Na, also meine Dokumentarfilmlogik geht halt so, dass ich glaube, man kann halt so den Film zu produzieren, das würden wir jetzt auch nicht selber machen, wir haben ja gar keine Cutter und ne, Aufnahmeleiter, was man also braucht, das haben wir ja nicht. Das kann man im Zweifel aber Leute finden. Aber was wir vielleicht haben, ist halt Zugang zu Geschichten und zu Personen. Am Ende lebt in der Dokumentation auch sehr stark davon, dass man Zugang hat, zu wem auch immer man eine Dokumentation macht. Vor kurzem habe ich Lance Armstrong-Doku geguckt, auch so ein bisschen schwieriger Typ. Aber der hat halt da sein...
Auf ESPN, oder?
Auf ESPN, genau. Hat dann sein Album geöffnet. Und dann waren das halt krasse Sachen. Die dann man leider sehen konnte, was man jetzt über den Lance Armstrong denkt oder nicht. Das war einfach krasse Bilder und einfach der Zugang war halt besonders. Und da habe ich so gedacht, okay, es gibt halt auch in der Wirtschaft Leute, die werden einfach nicht so beachtet oder die hätten vielleicht Interesse, sowas zu machen und die werden auch gar nicht gefragt. Und dann könnten wir den Zugang bekommen. Ist ja bei Podcasts uns auch so ein bisschen, dass wir versuchen, da immer wieder Hidden Champions, spannende Leute im Podcast zu haben. Und so, und dann macht man halt einen Film draus. Und
was kostet so ein Dokumentarfilm?
Ja gut, oben hin ist natürlich alles möglich. Wahrscheinlich gibt es so die besten Dokumentarfilme der Welt, kosten wahrscheinlich Millionen. Aber ich glaube, man kann schon einen sehr guten Dokumentarfilm machen, den alle oder sehr, sehr viele Leute gucken und sagen, das war echt cool, für, sagen wir mal, ab 50, 60, 70.000 Euro.
Macht man die dann in deutscher oder in englischer Sprache?
Also wir würden das immer in Deutsch machen.
Und wie wird man das dann monetarisieren? Oder ist das dann einfach nur ein Investment in die Marke, ein Investment in Büro?
Das auf jeden Fall. Das ist es, glaube ich, ohnehin. Ob man es dann monetarisieren kann. Es gibt jetzt so Beispiele, wo man das, glaube ich, auch Pay-Per-View machen könnte. Ja? Du kannst ja mit Vimeo zum Beispiel sagen, brauchst du nur drauf Vimeo einfach anklicken, mehr oder weniger. Dann, jetzt mal ganz einfach gesprochen, dann kannst du da Pay-Per-View White Label nutzen. Aber man kann das natürlich auch mit einem Partner zusammen machen. Ich glaube nämlich, wenn wir die richtigen Personen hätten, ne, in so einer Doku, dass es uns dann auch gelingen würde, nochmal ganz neue Audiences zu bekommen. Also nehmen wir mal an, wir schaffen es jetzt irgendwie so ein Hidden Champion oder ein Top-Manager lässt sich mal einen Tag begleiten oder eine Woche oder ein halbes Jahr oder so. Dann erreichst du nochmal ganz andere Zuschauerkreise, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag unsere Artikel lesen und sich da nachvollziehen, was gerade so der heißeste Hack bei TikTok ist oder was man irgendwie Geiles machen kann, wie im Sneaker-Bereich oder so. Das ist ja wieder eine andere Zielgruppe. Innerhalb dessen, was wir so abbilden, nämlich Digital-Business, gibt es ja auch schon wieder so einzelne Segmente. Und ich glaube, manche Segmente lassen sich über sowas besser erschließen.
Das heißt, du sagst im Endeffekt, was für maschinensucher.de das Print Kleinanzeigenheft ist, also für die Hörer, die jetzt mit Maschinensucher nicht so vertraut sind, wir geben einmal im Quartal ein Printheft mit, wo wir die Online-Anzeigen als Kleinanzeigen veröffentlichen raus und verschicken das an 50.000 potenzielle Käufer, um halt auch die zu erreichen, die nicht ganz so digital affin sind, um da Marke aufzubauen. Du sagst, das könnten die Dokumentarfilme für euch sein.
Vielleicht. Also meine, es ist ein, am Ende sind wir ja auch, angetreten, immer wieder Sachen zu probieren und wollen so ein bisschen auch zeigen, was geht und teilweise auch offenlegen, was geht. Ich glaube, damals, als wir YouTube gemacht haben, haben wir auch gezeigt, was es bringt, was es nicht bringt und so. Und immer wieder Sachen ausprobieren ist, glaube ich, generell, weißt du ja auch, im Digitalbereich so ein bisschen Name of the Game. Du musst halt Sachen testen. Und
absolut. Auf der anderen Seite würde ich immer sagen, wenn man sagt, man baut jetzt letztendlich eine Art Marktplatz für Software, Lösungen beziehungsweise Bewertungen, also wenn man so will, so ein TripAdvisor für Softwarelösungen auf, wenn man sagt, man fängt jetzt an, irgendwie Fernsehturmbetreiber zu werden, wenn man sagt, man versucht, noch mehr Elemente des Offline-Festivals auch online zu etablieren, ist ja auch immer die Frage als Organisation, wie viele Ressourcen hat man und wo ist der Hebel am größten, also wo setzt man halt die guten Leute dran? Denn auch du, egal wie hart du arbeitest, auch dein Tag hat nur 24 Stunden.
Ja, also das ist ja das, was du generell, glaube ich, auch im Podcast häufig sagst und weiß ich auch, dass also Fokus ist ein Thema. Und mein Fokus oder der Fokus der Firma ist sicherlich jetzt in den nächsten Monaten auf den naheliegenderen Sachen, auf den digitalen Masterclasses, auf den Podcast natürlich, auf der Review-Plattform und bei der ersten Dokumentation, wenn die dann demnächst kommen sollte, da wird man auch sehen, da hatten wir vielleicht auch eine sehr gute Opportunität, die es uns leicht gemacht hat, das vielleicht mal zu testen. Das könnte so sein.
Okay, ich bin gespannt. In der Sekunde, wo der erste OMR-Dokumentarfilm sozusagen den Erfolg von Tiger King auf Netflix erreicht, wird es vielleicht Leute geben, die als Meme sozusagen meine Vorhersage hier rausschneiden aus dem Podcast und einfach mal mir sagen, edgy badge. Ja? Also daher, never argue with success, ja. So ist das meistens. Natürlich viele OMR-Hörer sozusagen, die sich auf LinkedIn gemeldet haben, interessiert natürlich auch das Podcast-Business, ja. Also wir hatten ja gesagt, irgendwie die Hälfte in einem normalen Jahr ist das Festivalgeschäft, die andere Hälfte sind die Podcasts, die Reports, Education, Jobbörse, also alles das, was man oben bei euch auf omr.com im Header sehen kann. Und da sind Podcasts, ist in der Zwischenzeit der größte Bestandteil sozusagen dieser additiven Geschäftsfelder.
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Und es ist ja wieder so dezent, ja, würde ich schon sagen. Da weiß man jetzt schon, wenn man jetzt nachhakt, ja, dann kommt der Medienprofi Philipp Westermeier wieder raus. Wie viel von der anderen Hälfte ist denn, also wenn wir sagen, OMR ist ein Riesenstück Kuchen und die Hälfte ist sozusagen das Festival, wie viel von dem Riesenkuchen sind denn die Podcasts?
Also jetzt wirklich ehrlich, ich kann es dir aktuell nicht sagen, weil ich jetzt keine, also weil es ja ist jetzt so ungewöhnlich und das Podcast-Geschäft ist auch stark gewachsen, es ändert sich, da kommen neue Sachen dazu. Es ist auch, sagen wir jetzt auch für dieses Jahr schwer zu sagen, was kommt im zweiten Halbjahr. Ne? Wir haben ja auch sehr viele Podcasts mit B2C-Zielsetzungen, wo dann noch nicht klar ist, wie werden die am Markt angenommen, also wie ist die Konjunktur am Ende. Also ich weiß, dass es, ich verspreche dir, ich erzähle es dir eines Tages, aber ich kann es dir jetzt einfach nicht seriös sagen.
Okay. Dann will ich da jetzt mal, weil es sozusagen dein Jubiläum ist, nicht bohren. Ansonsten würde ich mich jetzt mit dieser dezenten nach dem Motto, ich habe die KPIs gar nicht so sehr im Auge, weil es ja irgendwie alles mit Varianz geprägt aktuell, Antwort nicht zufrieden geben. aber es ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage, die da ein OMR-Hörer auf LinkedIn gestellt hat, war, gab es einen Gast, wo du dir vorher dachtest, yo, da erwarte ich einen soliden Podcast? Wo du nachdachtest, Mensch, der oder die haben mich echt beeindruckt. Also sozusagen eine positive Abweichung von der Erwartungshaltung.
Schon häufiger, ja. Ich glaube, das Krasseste war wahrscheinlich so ein Deutsch-Litauer oder zwei deutsch-litauische Brüder aus der Nähe von Leipzig kommen die. Die haben jetzt ohne Investoren vor einigen Jahren angefangen, einen E-Commerce-Shop für Restposten Sportartikel zu machen. So, wo man jetzt sagen würde, hättest du wahrscheinlich damals auch gesagt, oder das kann nicht funktionieren. E-Commerce ist total besetzt, da gibt's eBay, da gibt's Amazon, da gibt's die großen Marken, Zalando, whatever. Hast du gar keine Chance, findest du keinen Marketingkanal, das wird kein Business, du hast keine Investoren, was willst du da so ungefähr? In Leipzig so. Aber die beiden Jungs haben es dann irgendwie hinbekommen, das auch bootstrapped hochzuziehen, machen damit so ein Millionenergebnis und haben das auch sehr offen erzählt. und hatten da irgendwie einen Marketingkanal, diese Deal-Plattform gefunden. Also das, ne, das ganze Deal-Plattform kann ja ein super Marketingkanal sein, den auch damals zumindest viele nicht entdeckt hatten scheinbar. Und das ist für die halt super gelaufen. Und ja, so wie die drauf waren, da habe ich so gedacht, okay, krass, was es alles gibt. Die hatten auf jeden Fall mal nicht die besten Startvoraussetzungen, aber haben das so nach vorne gedreht. Das fand ich jetzt, als ich das bei LinkedIn gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist auf jeden Fall, da war das so,
ja. Ja, ich glaube, ich habe von den Kollegen auch schon gehört, habe auch natürlich dann die OMR-Berichterstattung da gesehen, den Podcast, und muss generell sagen, ich finde es immer beeindruckend, wenn Gründer sozusagen bootstrapped, also ohne externes Geld erfolgreich sind. Ich finde das beeindruckend, wenn Gründer, obwohl sie sicherlich jetzt nicht mit den besten Startvoraussetzungen, also keine Ahnung, nach dem Motto irgendwie, ich habe irgendwie schon ein mega Netzwerk, habe eine mega Ausbildung und habe irgendwie schon unfaire Vorteile, wenn die dann ja trotzdem erfolgreich sind, das in der Kombination ist glaube ich, große Klasse. Und ich glaube ja auch in eurem Fall, kann man es nicht eins zu eins vergleichen, weil ihr durch Etihad und Metrigo natürlich auch schon sehr gute Voraussetzungen hattet im Bereich Online-Marketing, aber OMR ist ja auch bootstrapped aufgebaut worden und das ist natürlich schon, finde ich immer, das ist echtes Unternehmertum ohne Netz und doppelten Boden und das ist, finde ich immer klasse. Jetzt gibt es natürlich auch Gäste, wo man vielleicht von vornherein sagt, ja, klar, Günther Jauch, irgendwie sicherlich in Deutschland so einen AAA-Gast, kennt irgendwie jeder von 8 bis 80, da hat man hohe Erwartungen und die werden dann auch erfüllt. Also da jetzt mal ohne zu sagen, ohne diese Erwartungskomponente, was sind denn so die drei Podcast-Folgen, wo du sagst, wer bisher noch keinen OMR-Podcast gehört hat und sich jetzt in die Jubiläumsfolge als erstes anhört, welche der vorangegangenen 299 Folgen sollte der die sich anhören?
Also um das ganze Panoptikum, das wir versuchen sozusagen abzudecken, wäre auf jeden Fall natürlich die Dieter Bohlen-Folge. Das war für uns dann auch ein Durchbruch, weil halt Dieter Bohlen auch ein super Gast ist, weil der extrem authentisch richtig geile Sachen erzählt hat. Ich habe mich da ein paar Mal wirklich kaputt gelacht. Man muss da lachen, man staunt. Es ist einfach sehr, sehr lustig. Dann, auch für mich war das, da auf Socken durch die Villa von Dieter Bohlen in Tötensinn zu laufen, ist auch eine Erinnerung. Also das ist einer. Dann ist sicherlich der, vor kurzem habe ich mit dem Tobias Lüdke, dem Gründer von Shopify, einen Podcast gemacht. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Die gibt es auch extrem einmalig. So ein deutscher Typ, der halt da jetzt mehrfacher Milliardär geworden ist, in der allerersten Liga der Digitalunternehmer weltweit mitspielt. Ich glaube sogar sein Schwiegervater ist Milliardär geworden. Oder das kann man nachlesen. Hat auch erzählt. Das ist halt krasse Folge, auch weil die natürlich für vieles steht, für was wir auch stehen wollen. Digital-Business, überraschende Geschichte, besonderer Gast. So. Und das Dritte, da wirst du jetzt wahrscheinlich wieder sagen, das ist jetzt die PR-Antwort vom Westermeier. Aber es ist ja trotzdem wahr, dass ich, was auch zu unserem Podcast dazugehört, sind halt Stammgäste. Da bist ja nun du der allererste aus der ersten Folge und mittlerweile auch Tarek und Lea. Und da kann man dann von mir aus auch noch eine Stammgast-Episode, eine von ganz vielen, die es ja mittlerweile gibt, hören. Das gehört auch zu uns.
Ja, ich empfehle immer meine Folge zu Ströer. greife ich jetzt nur ein ganz unentspanntes Lachen von Philipp, habe ich da jetzt gerade im Ohr.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Jetzt hatten wir ja eingangs gesprochen, dass wir dass ich ja beinahe um deinen Mietvertrag gebracht hätte, als wir, ich glaube, das war das erste NBA-Finale von Dirk Nowitzki, als wir da nachts zusammen gejubelt haben. Dirk Nowitzki wäre auch einer der Gäste, wo du sagen würdest, ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so nah dran an Online-Marketing und digital, aber trotzdem, da würdest du nicht Nein sagen. Wenn jetzt die ING DiBa morgen anruft und sagt, lieber Philipp, wir machen einen Barter-Deal, wir kriegen so ein bisschen ING DiBa-Werbung und dafür kommt Dirk Nowitzki zu dir in den Podcast.
Würde ich auf jeden Fall machen. Ganz klar, wäre ein super Gast und beeindruckender Typ und hat natürlich auch wahrscheinlich, auch wenn er jetzt nicht so der Marketing-Experte ist, natürlich sehr, sehr viel mitbekommen. Er ist ja wahrscheinlich bestvermarktetsten Sportart der Welt unterwegs, kann sich das angucken. Jeden Tag, über 20 Jahre hat er das alles erlebt, mit den krassesten Typen zusammengespielt oder gegen die gespielt. Da kann man natürlich 1000 Fragen stellen und das wäre so im Sportbereich sicherlich jemand, aber ich meine, gut, das nächste ist Klopp, der ist ja genauso am Ende. Hoeneß finde ich auch
legendär. Ich fragte, warum feiert Klopp eigentlich nicht den Premier League-Sieg standesgemäß im OMR-Podcast, oder?
ja, genau. Das frage ich mich auch. Nein, aber das sind ja so Leute aus dem Sportbereich, das wäre schon super, aber ja, wir haben ja noch viele Jahre hoffentlich Podcast vor uns. Vielleicht ergibt sich da ja nochmal was oder kann ich mir vorstellen. Aber es sind ja alles irgendwie aus der Sportecke. Es gibt auch andere Leute, die ich gerne hätte. Du hast ja die Frage, glaube ich, von LinkedIn genommen, ne? Welche Gäste nochmal gewünscht sind. Und es gibt auch bei mir zum Beispiel Hidden Champions, ne, wo ich sage, die hätte ich sehr, sehr gerne. Die Gründer von Nakitano, die Marke ist ja mittlerweile eingestellt worden tatsächlich. Aber die haben es dann innerhalb von ganz kurzer Zeit geschafft, eine große deutsche Fashion-Marke aufzubauen, aus Essen heraus.
Polarisierender PR oder mit polarisierenden Produktbezeichnungen, die dann zu entsprechender PR geführt haben.
Unter anderem war sicherlich ein Element, aber es war ja nur ein kleineres Element. Die haben ja auch wahrscheinlich sehr, sehr andere clevere Sachen gemacht. In Essen ist die Welt klein. Ich kenne die auch über ein, zwei Ecken, aber die wollen einfach nicht sprechen, öffentlich, nirgendwo. Deswegen ist es schade, aber die hätte ich gerne. Es gibt so einen Typen, ich habe vor kurzem im Podcast mit der Lea drüber gesprochen, der macht irgendwie, ist glaube ich in Bielefeld und macht irgendwie Internet-Marketing, Bielefeld heißt das, unter anderem Eis.de, auch so einen großen Erotik-Shop, verschiedene so andere Geschichten macht der. Die sprechen auch nie öffentlich, würden das nie tun, aber natürlich wäre es ultra interessant, weil die auch wirklich gut sind im Bereich Suchmaschinen-Marketing und so.
Ja, also dann gibt es noch auf jeden Fall genügend Ziele für die nächsten 700 Podcasts, dann wäre man dann bei der Rundensumme von 1000. ja, genau. Ist mal im Kopf, die nächsten 700 Podcasts bei weiterhin 2 Podcasts pro Woche, das wären ja noch 7 Jahre. Das passt ja letztendlich immer zu dieser Perspektivfrage. Wo siehst du dich, wo siehst du OMR in 5 bis 10 Jahren? Ist das notwendigerweise sozusagen weiterhin so ein Bündel, OMR gleich Philipp Westermeier gleich OMR?
Na, also ich hoffe nicht. Also mir ist vollkommen klar, das muss weniger werden. Die Marke OMR ist wichtiger. Ich muss da irgendwie weniger werden. Ich will natürlich trotzdem in der Firma arbeiten, aber wir versuchen seit Jahren schon auch immer neue Gesichter zu entwickeln. Das ist im Podcast-Bereich auch schon ein bisschen gelungen. Da gibt es jetzt Geschäftsführer. Ich glaube, in bestimmten Bereichen stehen auch andere Leute für uns. Also im Produktionsbereich kennt jeder meinen Kollegen Jasper Ramm, im Vermarktungsbereich auch, in der Redaktion. Meine Kollegen haben sicherlich dort auch mittlerweile ordentlich Profil aufgebaut. Aber klar, es ist so, dass ich da natürlich auch sehr stark für stehe. Und das versuche ich ein bisschen, werde ich sicherlich in den nächsten Jahren versuchen, ein bisschen runterzufahren. Es macht einfach Sinn, dass es nicht so sehr abhängig ist von einer Person. Aber es hilft natürlich auch bei Medienmarken, eine Person vorne zu haben. Und insofern ist das sicherlich eine Frage, wie kriegt man das in Zukunft auch nochmal anders gelöst, dass es andere Personen gibt, die dahinter stehen und auch sichtbarer sind. Und ansonsten, ja, weiß nicht, 50.
Wenn da mal jemand sozusagen auf der OMR-Bühne nachfolgen müsste, dann kommt es, glaube ich, darauf an, welche Note er Mathematik-Leistungskurs hatte, oder?
Das ist ja unsere alte Diskussion. du glaubst ja sehr stark an Noten, an Abi-Note und stellst ja danach, du hast ja vor kurzem mal hier eine Jobanzeige quasi eingesprochen für Maschinensucher und so. Ich weiß ja auch, dass du ja teilweise dann irgendwelche Logiktests machst mit Bewerbern. Das ist ja seit Jahren so ein bisschen so ein Running Gag. Das machen wir so nicht, ne? Also wir haben auch ein bisschen anderes Business. Ja? Bei uns geht es jetzt ja nicht darum, dass wir jeden Tag...
Sind die gleichen Einstellungskriterien bei euch wie bei Gunnar und Jan? Die Leute müssen gut aussehen, oder?
Nee, das auch nicht. Das kann ich ganz sicher sagen. Aber wir gucken, also wir haben wirklich eine bunte Mischung. Es ist wirklich ein Kessel unterschiedlichster Leute. Wir haben auch tatsächlich zum Beispiel eine Kollegin mit Harvard und McKinsey Profil, gar keine Frage.
Oder aha.
Haben auch,
aha.
Ja, also hast du ja auch. Also ich glaube, dann McKinsey vergangen, darfst du auch nicht verschweigen. Also insofern, das macht auch, glaube ich, Sinn. Aber wir haben auch die besten Leute bei uns. Ich wüsste gar nicht, ob die ein Studium beendet haben oder was sie für ein Abiturnote haben, weiß ich jetzt recht nicht. Also das ist, glaube ich, jetzt hier für uns ein bisschen eine andere Strategie bei der Auswahl der Kollegen. Ja.
Ich glaube, mir wurde mal von einem OMR-Kollegen von dir zugerufen, sozusagen als lustiger Gimmick, das nach dem Motto irgendwie, Philipp sei selbst ja als Profisportler so ein bisschen gescheitert.
Nie versucht, aber ich wäre gescheitert, ja.
Ja, das ist ja immer nach dem Motto, ganz wichtig für alle Hörer, bevor man sagt sozusagen, man ist gescheitert, sagt man dann, ich habe es nie versucht.
Na, also, ich habe ja sofort gesagt, das war bei mir leider nie ein Thema, muss man ja offen sagen. Also,
aber du heuerst gerne sozusagen also ehemalige Profisportler an?
Ja, also ich werde hier ab und zu mal dafür veräppelt, das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Dass ich das interessant finde, wenn Leute einen anderen Werdegang haben. Also es gibt ja auch bei uns ein, zwei Kollegen, die sehr erfolgreiche Sportler waren oder jetzt nicht Olympia, aber irgendwie Profis zumindest und auch hier einen super Job machen und extrem stark hier relevant sind. Und dann gibt es immer wieder den Fall, jetzt vor kurzem hatte mich ein befreundeter Unternehmer auch mal gefragt, ob wir vielleicht einen Profi-Hockeyspieler hier mit beschäftigen können während der hockeyfreien Zeit, so als Job und so und das fand ich spannend, ne? Aber dann waren einige Kollegen sofort überrascht, so, okay, was macht er denn, wenn dann Hockeyzeit ist und so und wie passt das denn? Und es gab auch schon mal eine Kollegin hier, die war gar nicht selber Profisportlerin. Ich glaube, daher kommt eigentlich der Running Gag. Sondern ihr Vater war Eishockeyspieler in der NHL. So, und dann war die Kollegin hier und dann habe ich immer so ein bisschen gefragt, Mensch, wie geht's denn deinem Vater so ungefähr? Was halt so ein bisschen die Kollegen so, hä? Okay. Naja. Aber es war sehr nett und es ist sicherlich kein Kriterium.
Aber es und das nächste, wo wir beide auch immer durchaus andere Perspektiven haben, ist ja sozusagen, wie gesagt, bei dir jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, wenn der Mitarbeiter Ex-Profisportler ist und am besten mit dir verwandt ist, ja, dann unterschreibt sich der Arbeitsvertrag per Definition.
Nein.
Wohingegen ich ja immer zu tun. Wohingegen ich ja immer sage, sozusagen, da trenne ich ja eher.
Ja, ich trenne ja. Also ich habe natürlich jetzt hier auch ein, zwei Leute, denen ich irgendwie familiär verbunden bin, in so einer Firma, klar, aber das ist jetzt teilweise.
Das ist so ein bisschen wie die Mafia, oder? Wo man auch sagt, sozusagen, ja, der CFO, das muss ein Blutsverwandter sein, wegen Loyalität und Vertrauensfragen.
Nee,
das,
gar nicht.
Das Konzept hast du 1:1 übernommen.
Nein. Also das ist wirklich so, dass die Leute, die hier arbeiten, alle aus meiner Sicht und das der OMR hat ja zumindest eine ganz erfolgreiche Jahre jetzt hinter sich. Also das sind Leute, die woanders auch sofort Top-Jobs finden würden. Es wäre verrückt, wenn wir jetzt hier irgendwie, so gemüsemarktmäßig, so nach dem Motto, mein Sohn, mein Vater, alle irgendwie helfen mit, das ist jetzt irgendwie nicht das Modell.
Ja. Okay, so war es auch nicht gemeint, ja. Also ich wollte mich ja nur so ein bisschen revanchieren dafür, dass sozusagen du auf unseren Fokus auf Mathematiknoten.
Aber du hast ja selber dir doch vor kurzem die Geschichte erzählt, dass das irgendwie bei euch jemand den Logik-Test.
Ja, also nein. Also ich ist auch, also ich glaube jetzt, letztendlich, bevor die Hörer, man muss natürlich fairerweise sagen, dass verschiedene Aufgaben erfordern verschiedene Kompetenzen und ich glaube, so ein Produkt wie OMR, wo natürlich auch man viel Networking macht, auch natürlich Teile der Firma viel Vertrieb machen. Das ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn ich jetzt im Endeffekt einen Softwareentwickler anheure, der ein Vertriebler muss sicherlich extrovertierter sein, Softwareentwickler, da ist es, glaube ich, jetzt nicht so wichtig, dass der so extrovertiert ist. Und so fordern unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Rollen sind in unterschiedlichen Firmen natürlich nicht immer gleich ausgeprägt. Dann halt auch die unterschiedlichen Skillsets.
Klar, sind wir uns einig. Und ich meine, bei uns, wir haben ja auch irgendwie hier verschiedene Softwareentwickler, die bei uns tätig sind. Und da ist auch bei mir verlasse ich mich auch sehr, sehr stark auf meinen Partner Tobias Schlottke, der selber nun Entwickler ist und das einfach bewerten kann und sicherlich auch auf Noten guckt, mitunter, aber der auch einfach zu Leuten sagt irgendwie, was hast du denn zuletzt entwickelt? Und dann guckt er sich das an und dann so. Also insofern, finden wir beide schon einen guten Weg.
Ich habe ja nun irgendwie gesagt, man ist immer schwer mit Erfolg, sozusagen gegen Erfolg zu argumentieren. Auf der anderen Seite ist ja immer das Gute der größte Feind des Besseren. Und daher nochmal einen Blick sozusagen einmal in die Vergangenheit, also auf dem erfolgreichen UMR-Wege, was waren Fehler, und ein Blick in die Zukunft. Was glaubst du, was du als, sage ich mal, CEO von UMR noch besser machen könntest?
Warte mal ganz kurz, haben wir dazu was irgendwie im Briefing stehen? Nee, ne?
Oder, diese Fehler hatten wir in dem einen Podcast, wo du über ein, zwei Sachen gesprochen hast, die gescheitert sind. Und dann kannst du ja irgendwie lustig mal erzählen, dass das irgendwie, dass du mal in der Urzeit, wo die Thematik alle werden vegan, noch nicht so hip war, sozusagen. Das kannst du erzählen, dass du sagst, ja, auch nicht jedes Event, was UMR anfasst, wird zu einem Mega-Erfolg und lässt sich total einfach skalieren. Und die Frage, die ja schon spannend ist, wenn du sagst, du willst dich verdoppeln, was ist das, wo du glaubst, wo du als Gründer noch besser werden musst?
Okay, also Antwort?
3, 2, 1, 0.
Also Fehler in der Vergangenheit sicherlich viele. Ich habe jetzt nicht diesen einen ganz großen Fehler oder so, wo ich sage, das ist total Wahnsinn. Wir waren am Abgrund. Wir haben natürlich Sachen probiert, die nicht geklappt haben. Wir haben mal versucht, eine Rednervermittlung mit aufzubauen. Das war nicht so sinnvoll, hat sich nicht richtig gelohnt. Wir haben mal gemeinsam mit der Zeitschrift Beef, ne, so eine aus dem Bereich Essen und Trinken von Gunnar und Jahr, haben wir versucht, ein Event zu machen, wo live eine Kuh zerlegt wird. Das ist so, finde ich, ein großes Ding in der Zielgruppe der Beef-Leser.
Das wäre heute politisch unkorrekt, oder?
Das weiß ich gar nicht. Also die Zeitschrift gibt es ja noch und das ist ja nach wie vor, dass Leute irgendwie daran Spaß haben, auch wenn es natürlich jetzt...
Aber wird im Kiosk noch sozusagen so wie früher der Playboy von ganz unten, holt jetzt der Kioskbesitzer sozusagen das Beef hervor, oder?
Also wir würden es vielleicht auch tatsächlich nicht mehr machen, ich weiß es nicht. Aber damals war es halt interessant, weil was mir nicht klar war, ist, dass in der ganzen Szene der Fleisch- und Grillliebhaber da so auch so Zerleger, richtige Stars sind. Und dann dachten wir machen da rundherum so ein Live-Event mit denen zusammen. Und das war dann nicht optimal exekutiert, es war auch wirtschaftlich nicht optimal. Ich glaube, wir hatten da schon sehr, sehr viele Leute zu Gast, es war richtig voll, aber wir hatten dann nicht so die richtigen Bilder, wenn man nicht nah genug an der Bühne dran war. Mir war nicht so klar, dass man sehr nah dran muss, wenn dann jemand da zerlegt. Das ist ja auch was man dann sehen will, und wenn man dann irgendwie weit weg steht, kann man es nicht so gut sehen. Also dann sind so solche Sachen natürlich passiert, das Event hat es dann auch nicht weitergegeben, aber am Ende gehört es ja auch der Beef, ne? Das ist ja auch die Marke. Und wir waren da so ein bisschen der Partner. Also solche Sachen gibt es schon, aber so der ganz große Fuck-up, wir hatten natürlich mal, ist bei uns das Zahlungssystem ausgefallen oder das Eintrittssystem, aber...
Da hast du ja, glaube ich, aus einem, vielleicht für die das nicht mehr erinnern, da hast du ja aus einem Fuck-up sozusagen eine Chance kreiert.
Ja, wir haben dann...
Oder Goodwill erzeugt.
Ja, ich glaube, das hat schon gepasst, ne? Das war ja so, dass irgendwie... Ja, die Leute nichts bei uns, eigentlich nichts essen und nichts trinken konnten und auch teilweise nicht reinkamen. Dann haben wir gesagt, okay, dann ändern wir das jetzt geben wir das Essen und Trinken halt umsonst raus. Haben da so eine Durchsage gemacht und da waren die Leute, glaube ich, fand das halt cool, dass statt dass jetzt irgendwie alle Probleme haben und alle nicht wissen, wie es weitergeht, weil das Zahlungssystem kaputt ist, mit so Chips und so an so einem Armband, haben wir es dann halt umsonst rausgegeben. Das war teuer, aber es hat, glaube ich, für sehr viel positives Feedback gesorgt, ja.
Aber jetzt, glaube ich, nochmal die Frage für die Zukunft zu stellen. Ich glaube, UMR, jetzt so ungefähr 100 Mitarbeiter, ist ja, so
ja,
richtig?
Ja.
Und ich glaube, du hast ja mal gesagt, dass ihr jetzt eigentlich linear weiter wachsen wollt und das Wachstum wird dann ja auch, schlägt sich auch immer in der Mitarbeiteranzahl nieder. und dann vielleicht in 3 bis 5 Jahren insgesamt ein Team von 200 Kollegen seid?
Also glaubst könnte so du, sein, könnte so, das ist...
als Möglichkeit, aber wenn dem so ist, glaubst du, dass du deinen Führungsstil anpassen musst oder glaubst du, dass du eine Zeiteinteilung ändern musst oder dass du noch Sachen besser machen kannst?
Also besser machen auf jeden Fall, ja, und wahrscheinlich muss ich da reinwachsen, ne? Also das ist... Es ist schwer zu sagen. Also ich habe ab und zu mal auch schon mit Top-Managern gesprochen, die irgendwie 10.000 oder 20.000 Mitarbeiter haben oder noch mehr. Und die sagen halt am Ende muss, glaube ich, jeder irgendwie gut sein Umfeld managen können. Ne? Und die führen dann ja auch nicht alle Tausende dann da einzeln. Insofern, ich weiß nicht, wie das wäre. Bislang, glaube ich, glaube es ganz gut und ich habe hier eine gewisse Nähe und bin in Sachen einigermaßen drin so. Aber wir werden natürlich dann auch, wenn wir da jetzt mehr Leute werden, auch Leute, also was mir am meisten auch Spaß macht, ist ehrlicherweise, wenn meine Kollegen, die jetzt bei uns sind, auch mitwachsen. Also wenn dann jemand, der jetzt bei uns anfängt, dann demnächst vielleicht irgendwie einen Bereich leitet oder irgendwie ein Team leitet. Also wenn die Kollegen auch mitwachsen können, das muss halt dann auch passieren. Das wünsche ich mir, das wünschen sich auch viele Leute und das muss dann auch passieren, wenn wir weiter wachsen, ja.
Ich glaube, zum einen, ihr habt, glaube ich, den Podcast-Bereich ausgegründet. Und zum anderen habt ihr, glaube ich, im Bereich Education auch eine Übernahme gemacht. Das sind also zwei Bereiche, wo ihr wächst und wahrscheinlich die Kollegen mit euch wachsen.
Ja. Das ist der Plan, ne?
Was zahlt man so, wenn man jetzt so eine Education, ich glaube, ihr habt diese Good School übernommen. Mhm. Das war jetzt für euch schon ein relevantes Investment?
Ja, das war, also für uns ist also alles, was jetzt über 100.000 geht, ist für uns schon sehr relevant. Ja? Sehr, sehr. Und das ist da auf jeden Fall drüber hinausgegangen, ja.
Und sonst wahrscheinlich so an jährlichen Investments in Anführungsstrichen, ja, solche Messehallen und die Technik, also sowas wie Bühnenaufbau, das ist wahrscheinlich dann auch jeweils gut sechsstellig.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist mit das Wiederkehren, ist eine Messe auch in der Produktion sehr teuer. Es kostet halt Millionen, ne?
Was kostet so eine, für die Hörer, die das vielleicht haben das ja schon mal gesehen, wenn sie auf dem OMR Festival waren oder haben die Fotos gesehen, ihr habt ja auf eurer großen Bühne so eine Monster-Mega-Videowand. Was, 60 Meter breit? Was kostet sowas?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß wirklich nicht. Das machen meine Kollegen. Ich sehe immer so da natürlich so Gesamtpositionen, aber ich habe da kein Gefühl für im Moment.
Das heißt, ja, wenn ich jetzt sage, das würde ich gerne für das nächste Maschinensucher-Firmen-Event aufbauen, dann könntest du mir jetzt nicht sagen, was es kostet.
Wahrscheinlich wäre es jetzt aktuell gerade ein bisschen günstiger, weil die Kollegen, die das machen, jetzt weniger Arbeit haben, aber nee, also ich könnte es nicht sagen, nee.
Ich, da merkt man schon den Unterschied, dass was wahrscheinlich sehr, sehr gut ist, dass du tatsächlich eher so, ja, das Große managst und ich wahrscheinlich oftmals zu sehr in den KPIs drin hänge. Früher hattet ihr eine andere Domain und dann habt ihr irgendwann omr.com gekauft, oder?
Ja.
Was hat das gekostet und was hat das gebracht?
Auch das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich hatte es irgendwie, wir hatten
ja. Du hast immer sowas gesagt wie 150.000 Euro. Ja, darf ich wahrscheinlich öffentlich nicht sagen.
Es war, ich habe nochmal, weil wir da mal vor kurzem drüber sprachen, nochmal einen Kollegen gefragt und das war sogar noch mehr. Ich weiß aber nicht genau, wie viel, aber es war auf jeden Fall eine mittlere sechsstellige Summe. Kosten, also ist ja auch klar, es ist eine 3-Buchstaben.com-Domain. Es wird ja auch keiner überraschen, dass es die nicht für 20.000 oder 50.000 Euro gibt. Das ist einfach so. Da gibt es ja nur so und so viel überhaupt weltweit. Und das war für uns ein Riesenglück, dass es überhaupt OMR noch bei so einer New Yorker Anwaltskanzlei ohne Projekt, also nicht projektiert gab. Normalerweise sind ja solche 3-Buchstaben-Domains eigentlich alle projektiert und dann kannst du die gar nicht kaufen, weil dann sagt ja eine Firma, okay, ist ja meine Firmen Logo und Domain und alles, die verkaufe ich jetzt nicht, egal für was. Deswegen waren wir super happy, dass wir die noch bekommen haben. Und das hat uns, glaube ich, und das hat sich, denke ich, auch gelohnt, kann man ja auch schlecht abschätzen, aber wir haben ja bis dahin, das war jetzt vor 4-5 Jahren oder so, haben wir ja mit Online-Marketing-Rockstars.de gearbeitet und das ist einfach natürlich in der Wahrnehmung ganz anders, ne? Also wenn jetzt irgendwie ich dann eine Mail schreibe an irgendeinen Amerikaner und dann von philipp.westermeier@onlinemarketingrockstars.de, das liest sich ein bisschen anders, wenn man dann irgendwie schreibt von philipp@omr.com und das entspricht hoffentlich.
Jetzt hast du gerade ungefähr 23.000 Spam-E-Mails generiert an philipp@omr.com.
Naja.
Ja, ich finde die Logik irgendwie ganz gut. Wir heißen ja, die Mutterfirma der Machine Seeker Group heißt, von Maschinensucher heißt Machine Seeker Group. Da habe ich ja auch immer gedacht, so msg.com, ja, das wäre eine super Domain, ja, aber das ist halt Madison Square Garden. Und ich habe es noch nicht mal versucht, aber ich nehme an, dass die wahrscheinlich mit einem sechsstelligen Betrag nicht zufrieden wären.
Ja, nehme ich auch an. Ja.
Das steht zu befürchten, ja. Ja, zu guter Letzt, ja, wir sind jetzt, glaube ich, auch schon auf einem sehr, sehr langen Inlandsflug.
Ja.
Du hast ja auch schon von dir aus angeboten, zumindest bei Folge 500 noch für Nachfragen zur Verfügung zu stehen. Das ist dann, glaube ich, kurz im Kopf, in ungefähr 2 Jahren gibt's dann sozusagen ein paar weitere Nachfragen. Bis dahin hast du dann ja vielleicht auch die KPIs, die dir heute temporär entfallen sind, wieder raussuchen können, ja. Aber ich muss jetzt zum Schluss noch mal fragen, ja, also 2019, da schrieb die Bild, zuletzt wurde die Mais, Silvi Mais, sehr erfreuliche Unternehmerin, am Mittwoch im The Table, 3-Sterne-Restaurant, in der Hafen City gesichtet, mit Online-Marketing-Rockstar-Gründer Philipp Westermeier, Klammer auf, 40, Klammer zu.
Ja, das stimmt, damals war ich 40.
Und du sagst, manche Sachen erzählt man besser nicht in einem Podcast.
Nein, also da gibt's keinerlei Backstory, die man verschweigen muss. Silvi Mais war damals auf einem Event von uns und ja. Da habe ich mich gefreut und dann haben wir uns da nett unterhalten und das war's. Und ich glaube, sie hat auch letzte Woche geheiratet und ich war noch nicht mal eingeladen. Also insofern muss man sich keine Sorgen machen. Das hat die Bildzeitung etwas anders dargestellt, aber es ist auch egal. Also ich habe auch kurz geschmunzelt.
Aber vielleicht für die Hörer, es gibt ja das OMR-Festival und da macht ihr dann immer noch so ein Dinner, wo ihr, glaube ich, die 100 wichtigsten Leute im Bereich Digital-Business einladet. Und das findet dann immer in dem 3-Sterne-Restaurant in Hamburg statt, korrekt?
Ja, genau. Das muss man sagen, das ist ungewöhnlich, weil das ist normalerweise ein Restaurant, wo nur 18 Leute sitzen können oder 12 oder so. Das gehört dem Kevin Fehling, dem Koch, also dem 3-Sterne-Koch, und wir dürfen dann da einmal im Jahr so eine Küchenparty bei dem machen mit so vielen Leuten, 80 bis 90 Leuten. Und ja, das ist schon sehr cool und bin ich sehr happy, dass der Kevin das da für uns möglich macht.
Und demnächst macht es dann wirklich im Telemichel mit Blick über Hamburg.
Mal gucken, es dauert auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Der Turm macht ja frühestens planmäßig 2023 auf und ob dann da eine Kevin Fehling adäquate Küche da oben eingebaut ist, das werden wir jetzt mal sehen in den nächsten Jahren. Das wird nicht einfach auf jeden Fall.
Ja, Philipp, dann im Namen aller Hörer zum einen großen Dank für den Podcast, großen Dank dafür. Ich glaube, das muss man auch einfach schätzen, dass die OMR-Podcasts für alle Hörer kostenlos sind und halt nur über Werbung monetarisiert werden und nicht über eine Subskriptionsgebühr oder ähnliches. Und natürlich auch immer, im Namen aller Gäste vom OMR-Festival großen Glückwunsch. Und auch da muss man sagen, jetzt mal vom Konferenzticket abgesehen, ich glaube, für 49 Euro auch das ein sehr, sehr fairer Preis. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, das könnte man noch etwas besser monetarisieren, aber da sagst du immer, Wachstum und auch irgendwie guten Willen erzeugen. Und wie gesagt, der Erfolg gibt dir recht. Und daher Glückwunsch für den Erfolg der letzten 10 Jahre und, glaube ich, im Namen aller Hörer weiterhin so viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre und dass der Ausfall des OMR-Festivals dieses Jahr eine einmalige Ausnahme bleibt.
Alles klar. Ja, vielen Dank. Ich hoffe es auch. Und dann sehen wir uns demnächst also wieder in der gewohnten Rolle. Du als Stammgast quasi. Und da an der Stelle übrigens, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, vielen Dank an dich. Du warst der allererste Gast im OMR-Podcast, als wir beide noch nicht wussten genau, was Podcast so richtig ist, außer dass wir mal einen gehört hatten. Ich glaube, das hat Spaß gemacht die letzten Jahre, das aufzubauen. Vielen, vielen Dank.
Ja, war ja von dir irgendwie der richtige Riecher. Ich glaube, du hast inspiriert von Bill Simmons, das kann man so sagen, einem US-Sportjournalisten, der Podcast in dem Segment aufgebaut hat, jetzt sehr erfolgreich an Spotify verkauft, die Firma The Ringer. Das war so ein bisschen die Inspiration und das hast du dann auf dein Business übertragen.
Ja, total. Also es ist ein Sport und US-Sport war ich sehr affin und habe das damals viel gehört, auch weil ich da irgendwie häufig irgendwie in die Kinderwagen schiebend Abwechslung brauchte und dann hat mich.
Ist eigentlich Kinderwagen schieben deine aktuelle Sportkarriere? Es gibt Hörer, die haben sich Sorgen gemacht, weil auf Instagram nicht mehr so viele Workout-Fotos sind, dass da eventuell deine Karriere als Instagram-Sport-Influencer ein Ende gefunden hat?
Also ich habe bei Instagram eigentlich keinen Content-Plan und schon gar nicht für Sportfotos. Insofern hat sich es einfach der Zufall nicht so gewollt. Aber ich freue mich ja, wenn das jemand so eng beobachtet. Aber das
apropos Instagram-Influencer, das hätten wir vielleicht nochmal erzählen sollen. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo du dich gefragt hast, ob es sich lohnt, so Event-Serien mit Instagram-Influencern zu machen. Und da hatte ich ja so ein bisschen sozusagen dein Podcast-Stammgast Tarek, mit diesem Instagram-Influencer-Award, ja, der hat das erfolgreich umgesetzt.
Total, total. Also für Bauti macht es ja nochmal ganz anders Sinn. Wir hatten das ja wirklich als Business in sich damals überlegt. Es gab so Beispiele, wo so Events in den USA gemacht wurden, wo dann halt alle Influencer zusammenkamen. Da konntest du so Meet and Greet machen mit denen. Und das fand ich spannend. Aber am Ende war das auch nicht so richtig klar, dass hier funktionieren würde. Wir haben das ein bisschen diskutiert und dann verworfen. Und jetzt Tarek macht ja was anderes. Er verleiht ja wirklich Preise und der bringt ja da auch, ist ja eine Fernsehshow draus geworden. Also, aber ja.
Ja, übrigens, du warst ja auch schon mal, vielleicht kann man das noch finden online, im ZDF,
ja,
im Fernsehen als Juror einer Gründershow.
Absolut, ja. Mit Titus, dem Skateboard-Titus zusammen unter anderem.
Kommt da noch was? Also nein, das ist halt kann man dich jetzt irgendwie noch demnächst in der Höhle der Löwen erwarten? Nein. Bist du da angefragt worden?
Nein. Nichts dergleichen. Und das ist auch viele Jahre her. Das war irgendwie im ZDF. Ganz spät abends, und ich weiß noch genau, es wurden 3 oder 4 Folgen aufgenommen und auch ausgestrahlt, 3 im Hauptprogramm und dann irgendwie die 4. schon irgendwie nicht mehr im Hauptprogramm. Die allererste lief, glaube ich, mal abends um 11 im ZDF, aber parallel lief damals in der ARD, ich glaube, die Frauenfußball-WM. Und dann, weiß ich nicht, weil ich bin ja da jetzt kein Experte, aber ich habe damals, wurde ich gefragt und das war noch, da war OMR recht klein, da habe ich gedacht, okay, klar, komm, mache ich jetzt mal mit. Das war in Hamburg, die Aufnahmen, waren 3 Tage und habe ich dann Honorar für bekommen, Punkte.
Okay, aber du sagst im Endeffekt, das war jetzt, Vox musste sich nicht zwischen Nico Rosberg und dir entscheiden, wer in die Höhle der Löwen einzieht.
Ich glaube, Nico Rosberg hat relevant mehr Geld, um dort sinnvoll zu investieren. Ne?
Okay, also dann keine Bildüberschrift. Ich hatte ja die Hoffnung sozusagen, dass die Bild titelt, ja, Philipp Westermeier enthüllt, ich habe Nico Rosberg den Vortritt gelassen.
Nein, das war also ausgeschlossen.
Also sozusagen, dann die Überschrift habe ich jetzt gelernt aus dem Podcast. Silvi Mais hat Philipp Westermeier nicht zur Hochzeit eingeladen, weil er sie damals verschmäht hat?
Nein.
Auch nicht. Also wir brauchen jetzt noch so eine knackige Bild-Zeitungsüberschrift, um diesen Podcast in den sozialen Medien, ja, in dem Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie richtig prägnant zu bespielen.
Das wäre aus meiner Sicht irgendwie Maschinensucher.de Gründer Sven Schmidt fordert Logik-Aufnahmetests bei allen Firmen deutschlandweit.
Ich glaube ehrlich gesagt, das ist jetzt keine Bildzeitungsüberschrift. Also dementsprechend, ja, also dann, ich habe es versucht, aber ich habe auch allen Leuten gesagt, Philipp Westermeier, der ist halt Medienprofi und das ist halt das Problem. Ja, das habe ich mal in der West Wing, so eine amerikanische Serie, die es schon nicht mehr gibt, aber die ich jedem Hörer empfehlen kann, wenn man mal irgendwie in den Streaming-Archiven sucht, lohnt sich die. Da habe ich gelernt, never accept the premise of a question. Also sprich, bevor man eine Frage ablehnt, ist es klüger, letztendlich an der Frage vorbei zu antworten. Und Philipp, auch das hast du heute wieder an den Stellen, wo du nichts rauslassen wolltest, sehr gekonnt gemacht. Das ist sozusagen jetzt Lob und Kritik in einem Satz.
Ja, ich hab's verstanden.
Also daher, vielen, vielen Dank und spätestens bis zur Folge 500 und dann aber wirklich auf den heißen Stuhl.
Alles klar, okay. Vielen, vielen Dank, Sven.
Ich habe zu danken. Philipp, bis dann.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.